Damit wieder herzlich willkommen hier bei eurem Stargate Podcast mit Thomas.
Hoi, hoi.
Und ja, ich bin auch dabei. Clemens, genau.
Ja, heute sind wir mal alleine. Heute, das ist schon ungewöhnlich.
Ungewohnt nach zwei Folgen mit tollen Gästen. Jetzt müsst ihr wieder mit uns verliebt nehmen. Es tut uns leid, aber wenn ich das richtig sehe, haben wir am Ende der Staffel, was ja demnächst auch erreicht wird, den Miguel zu Gast, wenn das alles ganz normal verläuft, wovon ich aber ausgehe, das ist dann die Folge Nemesis, genau. Also
ja, dauert wirklich nicht mehr lange. Ne? Wir sind ja jetzt schon bei Folge 18.
Ist ja dann auch demnächst, da freuen wir uns doch auch drauf. Dann gibt's wieder Expertise, nicht wie sonst hier, wenn wir jetzt 2-0 da sind. Nein, Spaß beiseite. Feedback-mäßig gibt es, glaube ich, dieses Mal nix, aber News gab oder gibt es. Und zwar hat uns, also ich hatte es auch so gelesen, aber vielen Dank für den Hinweis nochmal an Bleroide, @Bleroide auf Twitter, der eben diesen, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, diesen Spiegelartikel verlinkt hat. Da geht es um diese Stargate-KI, da, das war jetzt auch schon, glaube ich, vor ein paar Monaten mal, dass da Brad Wright und Co. und ja, so eine KI, AIDA, ne? Ja, mit irgendwie Dialogen oder wie auch immer von Stargate gefüttert haben und diese KI sollte da so herangezüchtet oder gebracht werden, Stargate-Szenen zu schreiben und auch, dass es aber auch dann zu den Charakteren relativ passt und dass da gab es jetzt einige Sachen von, wo auch bei The Companion, diesem kostenpflichtigen Stargate, ja, Channel würde ich es mal nennen oder Ding, ich glaube, Amanda Tapping hat da ihre Rolle da gesprochen, was die KI da für sie geschrieben hat sozusagen und noch weitere waren da auch. Also das könnt ihr euch mal gerne anlesen und ja, ist ein witziges KI-Experiment.
Wobei das ja relativ simpel ist, ne? Also Location, Choreo.
Ja.
Daniel niest. Tiag, So hast du ja nur noch zwei Leute, die...
Ja, so ähnlich, müssen. Nee, aber ich... was ich glaube, ich denke, dass halt das schwierig ist, dass die KI auch so ein bisschen diese typischen Charaktereigenschaften von den Charakteren so wiedergibt. Also ich habe ja gelesen, es gab da wohl auch einen humorigen Moment. Natürlich vielleicht weniger, als man es von Stargate kennt, aber ja, ist halt eine KI, ne? Das ist dann nicht so organisch vielleicht in der Erzählstruktur, aber eine interessante Sache, weil ja gerade Stargate-mäßig nicht so viel los ist. Ja, warum nicht, ne? Wenn schon gerade nix Neues aktuell so erscheint, dann damit versucht man es jetzt.
Ja, also bitte, ne? Die KI schreibt demnächst die Dialoge, dann machst du eine Trickserie raus, dann malt die KI die entsprechende Grafik dazu und dann zack, die neue Stargate-Serie. Genau. So auf Knopfdruck. Halbe Stunde später, zack, hier die nächste Folge.
Written by Stargate KI. Dann gibt es noch die News, dass ja eben Stargate Origins Deutschland Free TV Premiere feiert. Und zwar ist das am, ja, wahrscheinlich ist es dann schon gewesen, ne, wenn ihr das jetzt hört. Ja, ich glaube schon, am 4. Juni, 20.15 Uhr auf Tele 5. Aber dann ist ja die Folge schon, habt ihr die ja wahrscheinlich schon gehört. Deshalb, ja, aber das ist manchmal mit den News so.
Genau, das schneiden wir jetzt alles raus. Wir hoffen, ihr habt die Film-TV-Premiere von Origins gesehen. Sie war am 4.
Ja, aber es ist halt immer, manchmal kommen so News zu einem Zeitpunkt rein, wo es halt dann, wo wir keine Aufnahmen haben. Und das ist, ja. Aber ich hatte es, glaube ich, auch von den Kollegen den Artikel da auf Twitter verlinkt. Also seid ihr da auf Twitter jedenfalls drüber informiert worden rechtzeitig. Ja, das war jetzt so die Nachrichtenlage. Besser als nichts, aber ist jetzt nicht so viel, ne?
Ja, okay, von der Serie, wo schon 3 Tage nichts davon gab, ist das immer noch Mehr News ja. als wann hörst du mal irgendwelche News zu Heroes oder ja, sowas?
Da hast du recht. Thomas, wir haben heute wieder eine Folge. Wie heißt sie denn im Original erstmal?
Oh, ob man da nicht Trouble mitbekommt, von wegen ja. Copyright. Wobei, das war vorher. Shades of Grey.
ohne 50 konnte man sich damals nicht leisten. Nein. Beziehungsweise war ja früher, stimmt ja auch.
Oh, hätten sie das ein paar Folgen vorher gemacht, wäre es die 50. Folge gewesen.
Shades of Grey. Da hast du recht, das wäre natürlich clever gewesen.
So, die dritte Folge der zweiten Staffel, der dritten Staffel oder so, das müsste ja dann Folge 50 insgesamt gewesen sein, ne? Und dann 50 Shades of Grey.
Was ich interessant finde, das ist wieder eine der Folgen jetzt, die jetzt in der letzten Zeit, fand ich, war es gar nicht mehr so, aber jetzt, diese Folge hat wirklich viele Namen auch in anderen Ländern. Also im Französischen hieß es dann Betrayals, im Spanischen Neither White or Black. Auch ein ganz kurioser Titel, aber und im...
Ja, neither Black or White oder so, das ist ja dann Shades of Grey, ne? Also irgendwas dazwischen, ja.
Im Ungarischen Dark Matters, also da war es schon auf Joseph Molosi, ne, Dark Matter, die Serie, vielleicht schon Foreshadowing, obwohl keiner da schon jemals an diese Serie dachte, die produziert wurde irgendwann dann.
Die sie ja leider schon wieder eingestellt haben, echt, das ist auch...
Ja, und ich würde gerne halt mal die dritte Staffel sehen, aber die kostet extra und das verstehe ich immer noch nicht, aber gut. Das sind nur die ersten beiden Staffeln, ich glaube Amazon war es verfügbar und für die dritte muss man extra zahlen. Das ist eine Firmenpolitik, der ich nichts abgewinnen kann. Entweder zeigt ihr alles oder gar nichts, aber das ist Quatsch, Leute, muss ich mal sagen. Also das ist schwierig und ich bezahle daheim aus Prinzip nichts für, weil ich bezahle ja das schon eigentlich, also ist ja Quatsch, ich zahle nicht doppelt. Im Deutschen heißt die Folge Unil auf Abwägen. Also die letzte war ja Unil und Lehrer und jetzt biegt er ab und ist auf Abwägen, ja.
Der geht Lehrer fremd, uiuiui.
Das ist jetzt ein, ja, wer weiß. Ja, interessant noch kurz zur Entstehung, nur ein Satz. Es war wohl so, dass Richard Dean Anderson zu Jonathan Klaesner kam, klopfte da wahrscheinlich am Büro an und wollte eben das mal den O'Neill'schen Charakter mal ein bisschen aufrütteln, mal ein bisschen hier neuen Wind rein, nicht immer hier O'Neill-Sprüche, sondern jetzt mal die dunkle Seite erforschen. Also,
ne? Ich bin dein Vater,
genau, dir. Genau, Fizz Lord O'Neill. Und sollte auch bösartig gemacht werden, aber es war ein bisschen Brad Wright und Jonathan Klaesner eine Spur zu bösartig, zu krass entwickelt. Und dann haben sie es ein bisschen, würde ich es jetzt mal sagen, dann drehbuchmäßig etc. eingedampft, aber es sollte so eine andere Seite von ihm zum Vorschein kommen. Ja, mal gucken, ob das so passieren wird.
Vielleicht hat er auch einfach nur Hunger. Join the Dark Side. Ja. Cookies.
Wer weiß, ja. Genau, also wie schon erwähnt oder angeteased, hat Jonathan Klaesner dann diese Folge geschrieben. In der Regie, wen haben wir denn da, Thomas, heute?
Martin Wood und erschien in Deutschland am 29.11.2000.
Genau, und 11.02. war halt Premiere USA Showtime.
Ja, es wird immer kürzer, jetzt sind 9 Monate nur noch, also ja, okay, erst ja 10.
Ein Knapp Baby 10. zwischendurch, Zeitraum. Quote ist nicht vorhanden, woran es genau liegt, wie immer, wissen wir es nicht, könnt ihr uns sehr gerne eure, ja, wie sagt man, Ideen schicken. Vielleicht war ja an diesem Tag irgendwas oder das muss ja Gründe
haben. Gibt an dem Tag einfach gar keine Quoten. Ich habe letztens auch jetzt, ich war ja nächste Woche auf Festival, also wenn ihr das hört, war ich schon auf
Dito,
Festival.
Dito, Fettgon.
Es ist ja an dem Wochenende ist ja leider immer so viel, da ist ja Rock am Ring und ich fahre aus WGT. Aber der Gag an der ganzen Geschichte, guck in meine Wetter-App, so von wegen, okay, leicht bewölkt. Du hast ja halt immer so Icons daneben, ne?
Ja, genau.
So leicht bewölkt, nur Regen, hast du nicht gesehen oder sowas. Und dann gab es dann an 2 Tagen, also hier vor Ort und auch in Leipzig, gucke ich drauf, da war dann eine Wolke mit einem durchgestrichenen X, wo ich mir denke, hey, was ist das? Kein Wetter? Gibt keins?
Wetter ist aus, Thomas. Leider.
Auch so hier mit der Quote. Zack, weg.
Genau. Brauchen wir nicht. Wetter ist an diesem Tag nicht verfügbar.
Ja, sowas in der Art.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt so die Sachen abgesteckt zu der Folge und können hineingehen. Und zwar gehen wir nicht ins Stargate Center. Das ist.
Und auch nicht in einen Korridor.
Das heißt, ist es überhaupt eine Stargate-Folge, ne? Das ist jetzt natürlich. Naja, wir werden es erleben. Wir gehen nämlich nach Tolana und dort ist es. Ich wollte gerade wie immer tags haben. Ich überlege gerade, ob es eine Folge auf Tolana gibt mit Nacht oder Abend eher nicht, ne? Es ist jetzt Tag, wie so oft. Und da, ja, die gehen da ihren Dingen nach und alle sind jetzt aber in Sneaker-Uniform von unserem SG1-Team. Also keine Kampfmontur. Ich weiß nicht, ist es eine Gala-Uniform? Ich bin da jetzt nicht so drin oder wirkt so jedenfalls.
Ja, ich kenne mich da nicht aus. Also das sind aber diese offiziellen, die sie auf der Airbase normalerweise tragen würden. Ne? So blaues Uniformchen mit Hütchen und Abzeichen und hast du nicht gesehen.
Aber irgendwie schicker als sonst. Ne? Ja. Und dann gehen wir in so ein, na, hier steht jetzt, also es gibt kein deutsches Transcript, ne? Also deshalb von meiner Seite ist es vielleicht wieder ein bisschen kurios teilweise, aber das kennt ihr ja mittlerweile. Gerichtsgebäude, und da sehen wir die Kanzlerin Travell, die natürlich dann immer, wenn ich diese Sachen übersetze, als Reise oder Reisende übersetzt wird, und das finde ich immer genial. Ja.
Oh, das ist eine andere Serie.
Ja, und Daniel ist da auch im Anzug, und aber nicht natürlich militärisch, er ist ja kein Militär, und ja, die Regierung habe eben Daniel oder SG1 gebeten, da nochmal hinzukommen und formelle diplomatische Beziehungen zu dem Volk da zu arrangieren, und
wobei das auch cool ist, also beim Militär, klar, hast du dann deine Uniform oder so, aber Daniel könnte auch im Stringtanga da auftauchen, als ob die Tolane Ahnung hätten, was jetzt eine ehrerbieterische Kleidung auf der Erde wäre.
Ja.
Also ein Surferhemd, kurze Hose, Cappy oder so.
Genau, und hier von Go'uld gerettet etc., sagt Travell, und ist auch relativ freundlich, und Daniel bedankt sich auch. Und hier, ja, könnte man denn nicht irgendwie was, einen Handel arrangieren, und dann kann man sich schon denken, worum es eventuell gehen könnte, und Travell, ein Handel. Und jetzt natürlich interessant auch, dass Daniel das betont, weil der hat ja damit irgendwie nie was zu tun oder will damit auch eigentlich nicht. Vielleicht haben sie ihn vorgeschickt, dass es, wenn es von ihm kommt, ist es ein bisschen so sanfter und nicht so Nil-mäßig oder so. Und dann sagt er eben, ja, Technologie, und Travell, nee, sorry, können wir nicht machen.
Vielleicht will er einen automatischen Nasenputzautomaten haben für den Fall, dass er wieder niest oder so und die Hände fremden.
Das ist die Technologie, die benötigt wird, ja.
Wobei das auch interessant ist, weißt du, so von wegen, ja, ne, hier auf dem Wegen, ja, ne, was ist denn hier, was passiert denn hier, ne, so von wegen, ja, hier, wir wollen irgendwie handeln, als ob man nicht vorher darüber gesprochen hat, man trifft sich ja nicht einfach so mal auf einem fremden Planeten und sagt, ach, wir waren zufällig in der Nachbarschaft.
Wir waren hier auf PX397, das ist ja eigentlich nur, okay, alle Reisen dauern gleich lang, deshalb ist es schwieriger. Oder, wenn wir jetzt hier noch in diesem Universum sozusagen sind. Ja, aber Travell sagt natürlich, nee, hier komm, hör auf alles, nur nicht das, ne, die Gesetze verbieten es strikt, und Daniel, ja, das können wir schon verstehen, aber in unserer Kultur, wir sind ja die Geilsten, da kann man ja Gesetze dann ändern, wenn sich das irgendwie für, also wenn es nicht mehr die Gesetze so relevant sind oder eben, aber Travell, nee, komm, hören Sie auf damit, und ja, Daniel will dann nochmal den Fall vortragen, und Travell hier, sie wollen bestimmt Waffentechnik, und Daniel bejaht das, naja. O'Neill schaltet sich ein, ne? Eine dieser Ionenkanone, das wäre doch nett. Ja, und Travell führt das Gespräch.
Zum Mitnehmen.
Darf ein bisschen mehr sein. Eingepackt. Travell, ja, geht da irgendwie komischerweise eigentlich auf das Gespräch ein, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht, und verstehe, wofür denn die Kanone, und ja, gegen die Go'uld wollte man die dann einsetzen, und sie sagt dann, naja, aber hier, unsere Forschung zeigt, dass eben diese Technologie, es ist viel wahrscheinlicher, dass ihr die gegen Feinde auf der Erde, also auf dem eigenen Planeten, dann einsetzen werdet. Ich gebe dir mein Wort, meint O'Neill, und naja, sie sind der Befehlshaber ihrer Nation. Nee, ist er eben nicht.
Ja, wobei selbst dann könnte das ja nicht garantieren. Nee, also von wegen, das Stargate Center wird ja zwar von den Amerikanern betrieben, aber da gibt es ja so ein Konglomerat im Hintergrund.
Ja.
Na, also mit den Verbündeten teilt man sowas ja auch. Na, also von wegen, man müsste schon der Weltherrscher sein, ja, um sowas dann ausschließen zu können. Wobei, wenn du die Welt beherrschst, hast du keine Feinde mehr. Also vielleicht irgendwelche Abtrünnigen, aber die ballerst du bestimmt nicht mit sowas riesengroßen wie einer Ionenkanone.
Stellt euch mal vor, die Ionenkanone, genau. Ja, Travell sagt ja, da können sie es dann also nicht garantieren, und woher weißt du das? Und Daniel dann zu Jack, und O'Neill steht dann auf und wird ein bisschen, ja, entrüstet, so, ja, war ja klar hier, dass es so läuft, ne, verschwendete Zeit, und Daniel, Jack. Und nee, hier, Daniel, lass mich, hier, lass uns gehen. Und O'Neill stampft dann aus diesem Gebäude raus. Und ja, Rest SG1 folgt ihm. Und dann springen wir in einen Tolana-Korridor, Thomas. Jetzt haben wir es wieder.
Also, sowas haben wir ja auch schon mal gesehen. Ne? Ja. Also es ist so ein ähnlicher Korridor, wo sie schon mal durchgelaufen sind, ne? Wo diese
Kontrolle war,
wo diese Waffenkontrolle war und O'Neill stoppt auch vor so einem Ding und fragt dann nochmal nach, ist das nicht dieses Teil? Und dann O'Neill öffnet einfach mal das Panel an der Wand und zieht das Teil dann raus und und dann dampfen sie ab. Also das Rest vom Team ist so auch so, ja, huh, ist das nicht gegen Regulationen und aber scheiß drauf und also man ist nicht so begeistert vom Team her, aber O'Neill packt das dann einfach ein. Wobei ich mir dann persönlich auch denke, das ist ein bisschen dämlich. Also zum einen, wenn ich eine Waffenkontrolle, also eine Entwaffnungsmaschine dahin baue, dann baue ich die doch nicht so ein, dass jeder x-beliebige Hinz und Kunz da dran gehen kann und die aufmachen kann und das Ding rausnehmen kann. Also das baue ich doch dann fest in den...
Fest verankert mit vielleicht noch so einem Alarmsperre, wenn du da dran rumfriemelst oder so.
Genau, weil ansonsten gehst du einfach unbewaffnet hin, machst das Ding aus, ziehst das Innenleben raus und dann hüpfst du bewaffnet in den Tunnel rein. Also das ist doch...
Aber vielleicht vor ist allen auch, Dingen auch von den Tulanern so, die sind so, die denken da gar nicht drüber nach, weil die einfach so, wir sind technisch so geil und die Go'uld können uns nichts. Das heißt, die denken vielleicht gar nicht so taktisch so weit, wahrscheinlich.
Ja, dann bräuchte man es gar nicht. Dann,
ja, wer weiß. Also, der Praktikant.
Es ist, ist auch, also ich weiß nicht, das ist vor allen Dingen auch geil, weißt du, so von wegen, ne, und hier macht das ja mal so aus einer Kurzschlussreaktion raus, ne, man nimmt das Teil jetzt einfach mit, ne, vielleicht fällt es ja nicht auf, das, also, da mache ich doch den Deckel wieder drauf.
Ja.
Dann würde es ja gar nicht auffallen, ne, es sind ja mehrere Dinger übereinander, das sind ja, glaube ich, so 3, 4 oder sowas, ne, von diesen Paneelen oder sowas, das heißt, auf der ganzen Länge der Wand ist irgendwie dieses Gerätchen, selbst wenn in der Mitte eins fehlt, funktioniert ja der Rest noch. Das heißt, wenn jemand durchgeht mit der Waffe, wobei ich jetzt nicht glaube, dass die Tulaner so viel Besuch haben, der da irgendwie drin angefangen wird. Na, was macht das Gerät immer noch? Bzzzt, Waffe ist deaktiviert und das würde niemanden auffallen. Aber nein, es bleibt die Klappe auf und oh komm, schnell zum Gate. Ja, und dann kommen wir zu einem Szenenwechsel.
Genau, dann endet der Teaser und wir sind im Konferenzraum vom Stargate Center. Ja, Carter sitzt da und hält eben dieses besagte Gerät in der Hand. Ja, sie tauschen da etwas unbehagliche Blicke da mit Daniel aus und Hammond kommt hinein, nimmt dann am Kopfende Platz. Ja, so wie es tut mir leid hier, dass ich euch warten ließ oder sie warten ließ. Und also das ist jetzt dieses Gerät, was sie mitbringen und O'Neill, ja, das ist das Teil, was eben da die Waffen aktiviert auf Tolana. Und klappt das denn wirklich, fragt er mit nach und ja, das... klappt, alles supi, laut O'Neill und sollte sich also dann als nützlich erweisen. Gut gemacht. Ja, danke, Sir, meint O'Neill und schaut dann Richtung Carter und die schaut gerade ein bisschen nach unten so. Ja, es ist sehr unwohl, fühlen sich da die meisten Beteiligten am Tisch. Und im Gegenzug fragt Hammond dann mal nach, ja, es ging ja um diese Handelssache, ja, was haben wir denn denen jetzt irgendwie im Gegenzug für dieses Ding versprochen? Dr. Jackson und eigentlich General hier, wir mussten da gar nichts versprechen oder irgendwas ihm geben und Hammond so, ja, haben sie das Gerät als Belohnung irgendwie bekommen dafür, dass die irgendwie vor den Go'uld retteten und dann erstmal so eine Gesprächspause und eigentlich General, sagt Daniel, hat sich Tolan geweigert, uns irgendwelche Technologie zu geben und O'Neill, naja, aber man hat uns einen hübschen Früchtekorb angeboten. Und Hammond ist dann verwirrt. Hä, wie sind wir denn jetzt hier an dieses Gerät gelangt? Magic Carter. Sie fühlt sich immer noch nicht wohl. Stammelt ein bisschen vor sich hin. Und O'Neill, ich war es, sagt er dann. Und hä? Und so, ja, hast gestohlen? Und O'Neill, naja, ich würde eher sagen, geliehen, Sir. Ne? Magic Carter findet eben heraus, wie man es reproduziert und dann geben wir das Ding einfach zurück. Ja, Hammond, ich kann es nicht glauben. Also er ist wirklich sauer hier. Wir haben diese Kultur bestohlen und naja, sie werden sich nicht rächen, meint O'Neill. Also falls wir uns darüber Sorgen machen. Ist nicht ihre Art, oder Daniel? Und,
aber, das ist auch geil, das im Nachgang zu fragen.
Und Hammond, dann dieser Befehlshaber wurde bereits beschuldigt. Also wir wurden irgendwie schon mal beschuldigt, Dinge anderer Kulturen gestohlen zu haben. Das war ja mit dem Kraftstein, ne? Und bisher
haben wir. Ja, anderer Kulturen, Plural. Also das ist jetzt das erste Mal, dass wir davon hören, dass das passiert ist. Da haben sie es ja gesehen, dass es passiert ist.
Und vielleicht war das etwas voreilig. Darf ich fragen, wie viele andere Gegenstände sie da mit gehen ließen oder mitgenommen haben. Und nö, meint Odile, das ist jetzt wirklich das Erste. Und Hammond, ja, sie scheinen nicht zu verstehen, wie ernst die Lage ist. Sie und ihr Team haben ein, also kommt dann vor das Militärgericht. Und O'Neill dann, um fair zu sein, ich war es halt alleine und Carter und Daniel hatten sogar protestiert und Teal'c, naja, hatten jetzt nichts gesagt, aber er legte den Kopf schief und zog die Augenbraue so hoch. Also.
Ja, der ist ja auch kein Militär, der muss ja auch nicht davon befürchten, dann vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden, genauso wenig wie Daniel.
Und Hammond, ja, genug jetzt hier. Dr. Jackson, Major Carter und Teal'c, sie werden dieses Gerät sofort da zurückbringen und irgendwie die Wogen kletten und ja, Carter dann, ja, Sir, und O'Neill, hä, wieso denn? Unsere Kernaufgabe besteht doch darin, durchs Gate zu gehen, Technologie zu finden, mit denen wir uns dann im Ernstfall eben gegen die Go'uld verteidigen können. Habe ich nicht recht? Und ja, das grenzt an Ungehorsam. Und also Hammond. Ja, bei allem Respekt, General, das ist einfach nur dumm. Und Hammond dann, Colonel! Und O'Neill führt es nochmal aus. Hier, das Pentagon hat unser Backup Programm, davon hören wir, glaube ich, auch zum ersten Mal, nicht genehmigt. Wir haben keine andere Wahl. Und die schreit dann, ja, wir haben keine Wahl. Wir mussten das unternehmen, um das zu bekommen, was wir brauchen. Und solange ich das Kommando habe, sagt Hammond über das Stargate Center, werden hier die höchsten ethischen Standards hochgehalten. Okay, interessant. Naja, da gibt es manche Folgen. Ja, würde ich mal, ja, grob, stimmt schon, ja. Und O'Neill ist immer noch verärgert, ja, hier, wenn die Gold uns auslöschen, ne, weil wir nichts haben, womit wir da irgendwie uns verteidigen, wird das ja super toll sein, aber wir haben uns dann so nach dem Motto, wir sind dann tot, aber die moralischen hohen Standards, die haben wir erfüllt, das ist doch dann die Sache. O'Neill irgendwie lehnt sich dann zurück, sieht wütend aus und Hammond dann nochmal, ich entbinde sie ihrem hiermit von ihrem Kommando, melden sie sich auf der Krankenstation und ja, bleiben sie dort, bis ich irgendwie nach ihnen schicke.
Das ist auch geil. Hammond geht ja dann an der Stelle ja eigentlich davon aus, dass so von wegen irgendwas ist nicht richtig mit O'Neill, deshalb Krankenstation, aber eigentlich so von wegen, das könnte man auch anders interpretieren. Ne? Geh dir mal, du bist so aufgeregt, lass dir mal so ein ADHS-Medikament spritzen oder irgendwie
das. Nimm mal ein paar Beruhigungstabletten. Ne?
Ja, genau. Das
stimmt. O'Neill dann, also er irgendwie in jedem zweiten Satz nimmt er noch eine Stufe höher. Ne? Also jetzt so, keine Arrestzelle. Ja. Und Hammond, ja, könnte gut der nächste halt sein, wenn sie noch ein Wort sagen. Und dann hören wir die Sprechanlage, ja, Stargate-Aktivierung von außen. Und dann im Torraum wählt sich das Gate an und Hammond dann, ja, begeben sie sich auf die Krankenstation. Vollständige Untersuchung soll da gemacht werden. Teal'c begleitet sie, ja, und dann Uni steht auf statt. Hammond kurz an, wendet sich dann ab und Teal'c folgt ihnen dann raus und ja, ab. Hammond sagt dann noch zu Teal'c, dann, wo er gerade geht, ja, sie stehen auch nicht länger unter O'Neills Kommando. Kapische, so, verstanden. Und Teal'c, ja, verstanden. Und dann geht wieder diese Sprechanlage los. Unbekannt, unbefugte Ankunft am Stargate und schließt die Iris. Und Hammond, na großartig, was denn jetzt noch? Er ja, geht dann mit Carter und in den Kontrollraum. Wir springen in den Torraum.
Interessanterweise scheint hier Iris24.de die Preise erhöht zu haben, weil in dieser Folge ist es mal richtig rum. Ne? Das Gate geht ja auf und dann kommt dann nicht autorisierter Traveler. Wir schließen jetzt die Iris. Ne? Also diesmal ist die Reihenfolge auf jeden Fall richtig. Vielleicht sind die Ersatzgates geradeaus. Und muss man das auch richtig mal machen. Ja, am Gate Room. Wir sehen bewaffnete Soldaten, die da knien, stehen und alle auf die Iris zielen, die jetzt natürlich geschlossen ist. Ja, wir kennen diese Art von Szene schon, ne? Die Iris beginnt so ein bisschen zu wabern und High Chancellor und eine andere Dame treten durch das Gate und Hammond befiehlt dann seinen Leuten auch hier das nicht zu feuern. Er rennt dann runter, begrüßt dann ihre Eminenz, also Daniel begrüßt ihre Eminenz auf der Erde, wird dann auch vorgestellt, Travell, Hammond und Hammond sagt dann auch hier eine Ehre und ja, Travell ist nicht ganz so begeistert. Sie hätte sich bessere Umstände gewünscht. Sie wollen nämlich ihr Eigentum, ihr gestohlenes Eigentum wiederhaben und dann auch gleichzeitig die diplomatischen Beziehungen zwischen den Tolanern und der Erde beenden.
Also, da muss ich kurz einhaken, weil im Deutschen war das anders betont. Also, da ging es in eine ähnliche Richtung, aber ein bisschen entschärft. Ich glaube, da sagte sie, wir pausieren die diplomatischen Beziehungen oder sowas. Also es war nicht ganz beenden, sondern so ein Zwischending. Erstmal Pause und dann sehen wir weiter. Ja,
ist dann aber genau. Ein Übersetzungsfehler, weil im Englischen steht definitiv da terminated. Okay.
dann haben sie es in der aber ich hatte es mir notiert wegen, es war wirklich, wirklich dann, ja.
Ja, Hammond, ja, wir geben Ihnen alles zurück, aber hier, lassen Sie uns doch erstmal drüber reden und hier, gebt ihr zu, dass ihr von uns gestohlen habt. Ja, wollen Sie aber die Tat eines Mannes gegen einen ganzen Planeten halten und hier, ne, Dr. Jackson, Major und Tiag, ihr wart alle da. Wer ist denn jetzt responsible? Also, ne, wer ist der Verantwortliche? Ja, wobei das jetzt doof ist, und die Leute nochmal alle aufzuzählen, ne? Also, von wegen, könnt ihr einfach nur fragen, hier. Wer ist der Schuldige? Hm. Er schießt ihn.
Chor Ei dann, ja. Nee.
Ja. Wir gehen kurz in die Krankenstation. Dann Fraser blättert durch so ein paar Zettelchen. O'Neill macht sich dabei sein Shirt zu und sie sagt dann, ja, sieht alles ganz gut aus. Blutdruck, DAE, EEG, alles normal. Hormones und CAT-Scans werden noch ein bisschen was dauern. Und ja, O'Neill sagt, ja, cool, wenn du irgendwelchen Alien-Scheiß in mir findest, sagst du Bescheid. Ja, dann erhebt sich O'Neill, der will dann irgendwie rausgehen, aber Tiag steht vor der Tür und lässt ihn nicht hier kommen. Lass mich hier raus. Ja, ich muss ja auf dich aufpassen, bis General Hammond dich ruft. Und wobei, das hat er überhaupt nicht gesagt. Er hat gesagt, bring ihn in die Krankenstation.
Ja, das hat vielleicht Tiag jetzt seine Befehle anders interpretiert, oder?
Ja, nee, irgendwie muss da noch ein Befehl zwischengekommen sein, ne, weil die kabbeln sich ja da so ein bisschen und dann klingelt das Telefon, Fraser geht rein und sagt dann auch zum Colonel, hier, General Hammond möchte sie jetzt sehen. Und Tiag lässt sich dann an Seite drücken und O'Neill rennt raus und wir kommen in einen berühmten Stargate-Korridor.
Dort sieht man, Carter kommt aus dem Kontrollraum und als eben O'Neill und Tiag da nun vorbeigehen und O'Neill so, Carter und okay, Colonel und O'Neill, hä? Carter, kann ich irgendwas für sie tun? Und O'Neill so, hä? Etwas? Naja, Sir, bei allem Respekt, irgendwie so, sie benehmen sich, als seien sie nicht wirklich sie selber und O'Neill, nö, also macht hier einen auf ganz klaren, ja, strikten Mann hier, nee, Carter, ich bin wie immer hier zum ersten Mal irgendwie ich selber und seitdem ich sie traf, und genau.
Carter sieht. Ja, interessant, ne? Ja, genau. Carter guckt so ein bisschen betroffen, ja. Oder sowas. Wo ich mir dann eigentlich denke, so viel gibt gar keinen Grund dafür. Wenn O'Neill normalerweise so ein Arschloch ist und er in ihrer Gegenwart nicht so ist, heißt das ja, sie hat einen guten Einfluss auf ihn. Ja. Also da gibt es überhaupt gar keinen Grund, dann irgendwie betroffen zu gucken.
Vielleicht, wenn es andersrum wäre, wenn er immer nur ein Arschloch wäre und jetzt so gut, dann, hä, komisch. Ja, stimmt, aber hast du recht. Wir springen dann, also es war eine Miniszene, in den Konferenzraum. O'Neill geht da die Treppe hinauf und ja, sieht dann noch so im Vorbeigehen, würde ich es mal nennen, wie Travell mit Daniel da geht. Ja, O'Neill dann da Richtung Travell. Nun, schau mal hier, wer hier gekommen ist. Sie wollen sich wohl ihre überlegenen Sachen, Dinge zurückholen. Weißt du, es wäre viel besser, wenn es nicht so leicht wäre, das Zeug zu klauen.
Und genau, das hatten wir ja vorhin schon, ne? Also, das war ja wirklich easy
peasy. Sind sie selber schuld, teilweise. Ja, Hammett dann aus seinem Büro. O'Neill, jetzt hier, nehmen Sie hier Platz sofort und schließt die Tür. Und Tiag schließt die Tür so rum, während O'Neill vor Hammett sitzt. Bei Gott, Jack, Sie haben hier wirklich die Grenze überschritten, meint Hammett. Und ja, gibt O'Neill lenkt halt ein bisschen ein, so, ja, mit dem Ungehorsam gegenüber ihnen. Sorry, tut mir leid, das stimmt wohl, war eine Nummer drüber, aber das, was ich getan habe, das war korrekt. Hammond hat sich wohl gerade, meint er, mit zwei Mitgliedern der Tolan, des Tolan High Council, also hier, was, hoher Gerichtshof, oder was ist das dann, getroffen, und die sind da wohl anderer Meinung, interessanterweise, ist ja klar. Und die, also diktieren jetzt die Tolaner uns deren Politik, oder wie? Hä? Ja, die Opfer eines Verbrechens verlangen eben, dass der Täter angemessen behandelt, bestraft wird, und bin ich jetzt ein Verbrecher, fragt O'Neill. Ja, das, was sie getan haben, ne, das war schon irgendwie kriegsgerichtliches Vergehen, da muss schon eine Anzeige etc. passieren, und O'Neill ist da ein bisschen, ist es ihm anscheinend egal, so, na, sie müssen halt tun, was sie da tun. Und ja, Hammond hat keine andere Option, sagt er. Und ja, was nun? Und Hammond sagt es jetzt auch, vorzeitiger Ruhestand. Dabei wollte das eigentlich Hammond mal machen, ne? In Ruhestand gehen. Und O'Neill Das habe ich schon mal versucht. Also O'Neill war ja auch dann nach dem Tod von seinem Sohn kurz, also ich weiß gar nicht, wie lange er im Ruhestand war, aber schon eine Zeit, sagt es auch, ne, habe ich schon mal probiert, hat irgendwie nicht geklappt. Ja, und das Angebot ist wohl nur so lange gültig, wie es eben, oder liegt auf dem Tisch, solange er sich da in seinem Büro befindet da. Ja, und das O'Neill wirkt jetzt wieder mal nicht so einsichtig wie noch zuvor. All das wegen einer kleinen Indiskretion. Und Hammond schlägt nun mal die Akte auf und holt mal hier die ganz alten, also nicht ganz alten, aber älteren Kamellen heraus. 5 Anklagepunkte in direkter Ungehorsamkeit gegenüber von Vorgesetzten und einem Senator der Vereinigten Staaten. 2 Fälle
Wobei das mit dem Senator ja eigentlich total Wurst ist, weil das ja keine Insubordination ist. Der Senator ist ja nicht der Vorgesetzte. Ne? Das wäre ja, das höchstens stimmt. So Code of Conduct oder sowas. Ne? Also
das wäre dann,
da hat man sich als Offizier vernünftig zu benehmen, ja. Aber.
Entführung eines außerirdischen Kindes. Soll ich weitermachen? Sagt er dann noch. Und dann, der sprichwörtliche Stroheim, Sir. Und Hammond, ja, so sieht's aus. Ich würde das Angebot annehmen. Besser als die Gefängniszeit, die sonst eben auf sie oder auf dich wartet. Und ja, dann nehme ich meinen Abschied, meint er. Und ja, dann springen wir ein seltenes Vergnügen mal in O'Neills Haus.
Genau, das ist ein Riesending, wo ich mir da persönlich denke, was macht der da alleine? Aber okay.
Na, die ganzen Fische, Thomas, schlecht. Die er da räuchert, das muss ja irgendwo. Ja. Wobei man das ja eher draußen macht wahrscheinlich, würde ich mal hoffen.
Aber er hatte ja mal Familie, ne? Frau, ja, Kind, okay, und sowas. Stimmt. Das ist. Er ist auf jeden Fall, scheint ihm zu gehören, sonst hätte er sich natürlich vermutlich was Kleineres gesucht. O'Neill sitzt auf der Couch und spielt mit sich selber Schach und dann klingelt es an der Tür. Und
interessant hier, es ist ein. Also ich hab's gelesen, weil es ist mir jetzt nicht aufgefallen, es ist ja, es geht nur 1-2 Sekunden der Shot. Er macht einen illegalen Schachzug. Das fand ich irgendwie cool, das zu lesen. Weiß nicht, ob das
gar nicht gesehen.
Absicht ist oder ob es ein Symbol ist, wie er sich verhält. Das kann natürlich, kann man viel interpretieren. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler, wovon ich jetzt einfach ausgehe. Genau, und zwar ist es ein illegaler Zug, denn sein König vor der Dame seines Gegners ins Schach setzt. Ich weiß nicht, ob die Übersetzung jetzt korrekt ist. Ihr werdet uns korrigieren. Aber auf jeden Fall ist es ein Zug, der so eigentlich nicht erlaubt ist. Vielleicht, also es passt auch zu der Folge, deshalb, vielleicht ist es gar kein Fehler, ne? Weiß man nicht.
Daniel steht vor der Tür und wird dann mehr oder weniger gefragt, hä, was willst du? Und ja, ich wollte mich hier so ein bisschen unterhalten und ja, dann mach ich los. Und ja, Daniel guckt dann neidisch auf das Bier, was Jack in der Hand hält. Hast du noch eins? Und ja, willst du da teilen? Und Bier? Sure. Also es geht halt, ne, Sharing ist ja, ne, feel like Sharing könnte ja auch heißen, ne, willst du dich mir öffnen oder so, ne? Ja. Und also das funktioniert nur im Englischen. Bier, klar, ne? Daniel kommt rein, kriegt auch ein Bierchen. Ja, hier, wie fühlst du dich denn mit all dem?
In der Trivia stand, das ist ein amerikanisches Budweiser. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, dass das eine bestimmte Marke war. Aber anscheinend sieht man das, wenn man da irgendwie schnell gut hinguckt. Ich bevorzuge ja das tschechische Budweiser, weil das ist richtiges Bier. Aber gut, machen wir weiter. Es ist immer irgendwas. Ne?
Ja, Bier wird Daniel eh nicht so sagen. Aber ist ja auch egal. Er hat auf jeden Fall eins gekriegt. Stimmt. In der Szene übrigens, da stand auch in der IMDb, ist öfter mal das Bier auf, dann ist es mal wieder zu, dann ist es wieder auf.
Na, immer wieder schnell Neues.
Ja, hier, mach dir keine Sorgen, sagt Jack. Mir geht's gut. Und weiß nicht. Ich habe dich nie so als Early Retirement-Typ angesehen. Na, da gibt's auch bestimmte andere Gründe, warum du hier so bitter bist. Okay, der O'Neill beschwert sich hier. Pop-Psychologie 101 und ja, Daniel hat aber so eine Vermutung. Hier in dem Briefing hätte er erwähnt, Pentagon, Backup irgendwie und sowas. Ja, und O'Neill rückt dann mit der Sprache raus und sagt dann, Hammond und ich wollten eine Secondary SGC Base Offworld, also die Alpha Site gründen und so als Backup, wenn unsere angegriffen wird. Und die hätte ich kommandieren sollen, was natürlich eigentlich, ja, okay, es ist schön, wenn du sowas hast, aber ne, die ganze Erde kannst du eh nicht evakuieren, also es ist so. Aber egal.
Und zwar, glaub,
das Pentagon.
Also mega langweilig, oder? Weil wenn, man geht ja vom Normalfall aus, dass es jetzt nicht so oft notwendig ist, dass du irgendwie alle evakuierst. Sitzt du dann da nur rum oder würde er es nur kommandieren, dann, wenn da wirklich was passiert? Weil dann würde ja O'Neill dann von SG-1 ausscheiden, oder ist er beides dann?
Ja, also von wegen, ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass sie halt das dann wirklich ein zweites Kommando da aufbauen. Ne? Von da aus von den Planeten dann
auch noch Unternehmung so
machen.
Ja.
Okay. Da kannst du natürlich, wenn das die Alpha Site ist, kannst du natürlich auch als Fallback benutzen, wenn jemand angreift, aber pff, klar, why not? Ja, Daniel zählt halt eins zusammen. Ja, Pentagon hat wohl deinen Checker gezogen. Und jetzt bist du verletzt, weil du das Kommando nicht gekriegt hast. Und ja, nee, lass mich doch mal hier mit in Ruhe. Das ist nur ein anderes Anzeichen dafür, dass das nicht ernst gemeint ist, hier diese Ziele zu erreichen und uns von den Goa'uld zu schützen. Und ja, dann unterhält sich so ein bisschen, ja, Waffentechnologie, man muss sich ja auch schützen. Und ja, aber ist das nicht auch unsere Mission, Diplomatic Relations mit anderen Kulturen zu pflegen? Ja, aber, und ihr sagt, was hast du davon? Nix, ne? Also wenn du keine Technologie kriegst, dann bringt das nichts. Tangible Gains, sagt er noch. Aber wenn die Tolaner nicht scheren wollen, dann sollten wir es ruhig nehmen. Also was, ne? Er sieht halt nicht den Sinn darin, irgendwelche diplomatischen Beziehungen zu pflegen, wenn man da nichts von hat. Also ja. Wenn keiner was teilen will, wenn keiner was abgeben will vom Kuchen, also warum überhaupt?
Könnte er ja dann haben, ne? Hat er ja einen Punkt da.
Ja, hat er nicht. Also von wegen Stehlen kann man ja durchaus von irgendwelchen von irgendwelchen niederen Völkern, aber mal ganz ernsthaft von einer hochtechnologischen Rasse irgendwas zu stehlen, ist schon selten dämlich. Also wenn man denen auf die Füße tritt,
die werden dann wahrscheinlich, ja.
Ja, das ist halt.
Aber ich meine, er hat einen Punkt, warum sollte man mit denen irgendwelche Beziehungen haben, weil da passiert ja dann nichts, sag ich mal.
Ja,
aus seiner Sicht.
Also es ist schön, wenn man dann tolanische Kultur lernt. Ne?
Ja, ich glaub, für Daniel ist es vielleicht cool und Carter
aber. Dann hast du den tolanischen Shakespeare im Schrank stehen, aber davon kannst du den Goa'uld bewerfen oder so, wenn er kommt oder so, wenn das so ein Riesenwälzer ist. Oder drauf, weißt du, wenn die Larve irgendwo rumliegt, lässt das einfach drauf fallen, wie auf so ein Käfer, weißt du. Ja, aber ja, es ist. Das Gespräch läuft auf jeden Fall nicht gut. Ne? Und ihr sagt auch noch, hier, sowas wird alles nicht gut. Mutterschiffe stoppen, wenn die mal angreifen wollen. Aber ja, so ist das halt. Und Daniel dann, ja, dann habe ich dich wohl nie so wirklich gekannt. Und das hast du doch merken müssen. Und ja, ich glaube, wir konnten nie so anbändeln, sagt er dann auch noch so. Ne, ich konnte mich mit dir nicht anfreunden, du konntest dich mit mir anfreunden. Und ja, Danny, aber dann die ganze Freundschaftsgeschichte, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben, das war nur, ja, nicht viel Foundation, also nicht viel Basis, oder? Ja, er trinkt sein Bierchen zu Ende und Daniel steht dann auf und geht dann auch.
Es geht weiter jetzt, ein anderer Tag, immer noch Unils Haus, man sieht ihn immer noch Schach spielen oder wieder, das ja, weiß man nicht. Ich weiß nicht, ob er die darf
raus. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob er was anderes anhat. Das könnte ja theoretisch immer noch derselbe Tag sein. Stimmt.
Deshalb, ja,
Bier ist alle.
Sich vor sich hin sozusagen ein bisschen. Es klingelt an der Tür und er macht sie auf. Wir sehen Colonel Melbourne und zwei weitere, hier steht es schön, Flieger. Also zwei Airmen hat er da mit im Gepäck und ja, es wird sich begrüßt, ne, hier. Colonel O'Neill und ja, was zum Teufel ist denn das jetzt hier? Ein Witz, Melbourne, was tun Sie hier? Scheint jetzt mit allem gerechnet zu haben, außer mit dem. Naja, meint Melbourne, in gewisser Weise hast du mich ja jetzt hier eingeladen und sie kommen sich hier bestimmt, um sich über meinen Ruhestand zu freuen, oder? Und Melbourne geht da nicht wirklich drauf ein. Ja, darf ich reinkommen? Und O'Neill, nee, lass mal hier. Ich bin in keiner Weise verpflichtet, mir diesen Mist noch länger da anzutun. Aber Melbourne denkt jetzt gar nicht dran, irgendwie Kehrt zu machen, sondern ich denke, sie werden hören wollen, was ich hier ihnen zu bieten habe. Ein Angebot, Melbourne nickt und O'Neill lässt ihn dann darauf doch hinein und aber er lässt ihn, das finde ich eine schöne Szene, weil er lässt ihn eingeschränkt rein, ne? Also er fragt nämlich jetzt der Melbourne, da kann ich mich denn jetzt hier setzen? Und nein, meint O'Neill, also es ist, ja.
So lange bleibst du nicht,
genau, so lange nicht, nee, jetzt mal kurz, ja. Wenn er schon an der Tür nicht abwimmeln konnte, vielleicht mit diesem Stehen, ja, so lange wird es nicht sein, genau. Um was geht's überhaupt? Und naja, es ist genügend zu sagen, sagen wir so, ich habe von ihrer kleinen Auseinandersetzung mit Hammond gehört. Dann steht hier was, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, das kannst du kurz nochmal dann einwerfen. Hier steht nämlich süße kleine Weinrebe, die wir da haben, nicht wahr? Das,
ja, sweet little grapevine,
okay, sagt er, ja. Das war, glaube ich, in der Trivia stand das nochmal aus, was das genau war. Ich glaube, irgendein Stück, Theaterstück, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen wahrscheinlich. Und Melbourne meint dann, ja, sagen wir einfach, eine Menge Papier geht hier irgendwie über meinen Schreibtisch. Am meisten interessieren mich natürlich ihr Argument oder ihr Handeln, dass sie da, was sie so sehen, ne, dass man nicht ganz so diplomatisch vorgehen sollte, um eben die Dinge zu bekommen, die wir wirklich hier benötigen. Kommen Sie zum Punkt, meint O'Neill. Was wäre denn, meint Melbourne dann, was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, ne, dass, also ich hätte da so einen Weg, um, damit könnten Sie Ihre Ziele erreichen und Odil, hörst meine Ziele, was? Ich habe Ziele. Und ja, wenn ich Ihnen das sagen würde, dann könnten wir dafür sorgen, dass Sie da mit einem Team durchs Gate gehen und ja, die Dinge beschaffen, die eben, was Sie möchten und was eben dem Wohle des Landes auch dann dient. O'Neill, ja, wenn ich glaube, also weiß nicht, ob er anbeißt, aber er ist interessiert. Wenn ich glaube, dass sie das wirklich so machen, dann würde ich doch mal sagen, dass es wahrscheinlich sehr illegal ist, oder? Und Melbourne, naja, was sie gestern gemacht haben, ist auch sehr illegal, Colonel. Und naja, raus hier, bin ich interessiert. Melbourne lässt da noch seinen Visitenkarte da, rufen Sie mich an, wenn Sie irgendwie Ihre Aktion oder Gate-Reise vermissen, und Uni schließt die Tür und ja, Melbourne geht dann und wir springen ins Stargate-Center wieder zurück.
Ja, wir sehen die restlichen Mitglieder von SG-1, die wohl auf Hammond warten, und Tiax sagt, ja, hier, was machen wir überhaupt hier? Und ja, Daniel vermutet, dass es wohl darum geht, den vierten Mann im Bunde zu finden, kriegen. Ja, Carter, ja, wer wird's denn sein? Und ja, vielleicht Ferretti wird vermutet. Und, ja, keine Ahnung. Also Daniel hofft mal auf Ferretti wohl und sagt, hier, du könntest doch dann hier den Chef machen. Und ja, aber die werden doch wohl keinen Major dafür hernehmen. Und ja, Hammond kommt dann rein, gefolgt von Colonel Makepeace. Und ja, man soll sich rühren. Und ja, Flagship-Unit faselt dann O'Neill, Hammond dann da rum. Strongest possible leadership, und deshalb nehmen wir hier den dienstältesten Officer, den wir hier im Feld haben. Colonel Makepeace wird SG-1 jetzt mit sofortiger Wirkung beitreten und ja, dann da hier das Kommando führen. Ja, Daniel sagt dann hier, out of line könnte das ein bisschen sein, aber ich bin der einzige Zivilist hier, wobei das ja auch nicht stimmt, hier könnte ja auch was sagen, aber der ist ja bekanntlich so ein bisschen maulfaul, ja. Deshalb wäre er der Einzige, der sagen könnte, ja, hier, kommen Sie, Doktor, was ist? Ja, aber müsste nicht Major Carter hier so? Und faselt dann noch so ein bisschen rum, aber Major, ne, also von wegen, die hat sich ja gerade erst, ist ja befördert worden, exemplarisch, und hast du nicht gesehen, aber es ist noch ein Riesenunterschied zwischen Major und Colonel, und Carter versteht das auch, Daniel aber nicht so, ja, aber hier, ne, Daniel versucht da irgendwie noch so ein bisschen zu intervenieren, Carter, ja, die Schnauze, ist alles okay, und ja, Hammond dismisst die Leute dann, und ja, Makepeace, also vor allem, Hammond sagt dismissed, aber der Einzige, der geht, ist er. Und Makepeace dann, ja, hier, cool, ich freue mich auf euch, und ich hoffe mal, ihr könnt mir irgendwann so vertrauen, wie ihr Colonel O'Neills Kommando vertraut habt. Und Carter, ja, die ist wieder so geil drauf, irgendwen unten über sich zu haben. Weißt du, ja, I'm sure we will. Und Daniel, okay. Ich hab Jack irgendwie nie vertraut. Das ist auch eine komische Aussage. Das ist auch irgendwie eigentlich Schwachsinn. Stimmt, und sagt mal, üblicherweise gar nichts, und geht dann auch.
Ich weiß nicht, ob es bei Chevron 10 mal war, aber oder ob es mal in einem Kommentar bei einer Folge von uns stand. Jedenfalls ist es wohl so, dass diese ganze, ein Colonel muss so ein Team mit 5 oder 4 Leuten führen, Sache recht realitätsfern ist im Militär, weil da eigentlich machen Colonels, also im Deutschen wäre es, glaube ich, ein Oberst, wenn ich das richtig überblicke, höhere Aufgaben, die dann irgendwie eher Sachen koordinieren, aber bei solchen Einsätzen ist dann wahrscheinlich die ranghöchste Person dann vielleicht ein Major oder so. Also es stimmt gar nicht so, dass ein Oberst oder ein Colonel diese Funktionen überhaupt hätten. Das ist
Das ist klar, also, aber das wird ja hier auch angesprochen. Ja, ja, genau. So von wegen, Hammond kommt ja rein und sagt, er nimmt den Dienstältesten, ne, weil das die Flagship-Unit ist, so von wegen. Ne? Carter könnte es vielleicht verdient haben, aber bei so einem Vorzeigeding musst du natürlich auch den Dienstältesten dahin. Also, dass General Hammond dann nicht selber mit ins Feld geht, ist ja schon alles.
Das wäre geil. Hier, komm, mach. Makepeace, ich habe hier ein paar Bürozeuge. Mach du das doch. Hast du da Lust drauf? Du machst das jetzt mal. Ich gehe. Tschüss. Das wäre auch, ja, interessant. Wir springen zu O'Neills Haus, und dort ist es eine Mini-Mini-Szene. Es ist nachts. O'Neill schaut durch die Jalousie, und da ist ein Auto am Ende der Straße. Und naja, anscheinend wird da, würde ich mal sagen, sein Haus beobachtet. Und schaut dann nach unten auf die, ja, wie sieht
es? Es hat ein bisschen was von Akte X, ja, ne? Hätte eigentlich nur noch so X ins Fenster kleben müssen.
Genau, er hat dann praktisch das Ticket, wollte ich jetzt sagen, die Visitenkarte von Melbourne, und denkt da wohl nach jetzt über diese Sache. Jetzt ist es Tag draußen und auch vor O'Neills Haus wieder. Der da auf seiner Veranda sitzt und etwas liest, War es das Mad Magazine? Ich glaube, es war es an dieser Stelle. Hört auch gut klassische Musik so. Mayborn kommt um die Ecke. Ja, warum hast du denn
so lange gebraucht? Sie kommen angefahren, ne? Also vor allem interessant auch, es ist kein Militärfahrzeug. Das ist so ein typischer schwarzer SUV. Also wirklich so ein NID-Geschichtchen. Also es hat nichts Militärisches.
Ehrlich gesagt, sagt Mayborn, hätte ich nicht gedacht, dass du dir so, also dass dir so schnell hier langweilig wird. Und Neil, naja, nicht ganz der, bist du jetzt nicht so ganz der Menschenkenner, ne? Und ja. Bist du bereit zu gehen, fragt Mayborn, und O'Neill hat aber noch einige Fragen, und Mayborn meint, ich kann jetzt nicht viel sagen. O'Neill will halt auch nicht blind in diese Operationen einsteigen. Sind sie jetzt interessiert oder nicht? O'Neill denkt darüber nach, fasst es auch zusammen. Ja, bin ich schon. Gut, meint Mayborn, ich möchte nur sicher sein, dass sie das hier richtig verstehen. Was ich ihnen zeigen werde, ist nicht zu, nicht zu sehr geheim, sondern sehr geheim oder, ja, also.
Nicht nur classified, sondern auch geheim.
Achso, okay. Ja, gefährlich wäre ein anderes Wort.
Interessant auch so von wegen, O'Neill weiß ja schon irgendwie so um diese Illegalität dieser ganzen Geschichte. Er dreht nämlich vorher die Musik lauter, bevor er sagt, I am interested.
Ja, sehr gut. Habe ich gar nicht drauf geachtet.
Damit man, falls man sie abhört, dass das irgendwie nicht auf Tape ist.
Ja, erinnert mich auch an eine 8DX-Folge, die kam, glaube ich, neulich oder vor ein paar Wochen auf. Ja, ProSiebenMax ist es ja gerade, wo auch Mulder im Büro von so einem, ich weiß nicht, ob es ein Senator war, ist, und der dreht dann auch eine Schallplatte auf oder so und hält einen Zettel hoch.
Ach so, ja, sein Kontakt im Senat, ja.
Genau, hat es davon gehabt. Mayborn meint, ich möchte, dass sie verstehen, dass es hier kein Zurück mehr gibt, ne, wenn wir erstmal dabei sind, was ich ihnen zeigen werde. Sie haben die Wahl, dann mitzumachen oder zu verschwinden. Verschwinden? Ja, das ist dann ihre letzte Chance, auszusteigen. Nun, wenn sie versprechen, dass es alles läuft oder, ja, ich überlege ich es mir, die Grenze zu überschreiten, das zu tun, und ja, dann Miniszene wieder, ein Flugzeug fliegt am...
Warte, Sekunde. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen mafiös, ne? So von wegen, dann wirst du verschwinden, weißt du, so, entweder du nimmst das Angebot an, oder du verschwindest.
Ins Meer werfen mit Beton. Ja. Dann sehen wir nur kurz ein Flugzeug irgendwie am Himmel nachts, und dann springen wir auch in dieses Flugzeug.
O'Neill sitzt da mit Mayborn und hier, was ist denn, wo geht's denn jetzt hin? Und Mayborn sagt, ist eigentlich scheißegal, aber 30.000 Meilen Fuß über der Erde reduziert die Gefahr der Überwachung. Ja, Mayborn fummelt dann an so einem Kasten rum und dann kommt so eine silberne Kugel raus.
Ist halt so ein Kommunikations...
Ja. Ich habe hier gerade eine Nachricht, poppte auf, und da war irgendwie... Hatte mich irritiert. Genau, hier so eine typische graue Kugel, ne? Wissen Sie, was das ist? Und ja, hier Gua'uld Communication Ball, sagt er ja, ne? Und hier ist ja ganz toll, was Fachbegriffe angeht. Wobei, haben wir irgendwie schon mal einen Fachbegriff dafür gehört? Also,
ich glaube, was ich so mir gemerkt hatte, ist einfach nur Gua'uld Kommunikationsgerät. Es war jetzt wirklich nicht großartig ein Fachbegriff, ja.
Mayborn sagt auf jeden Fall, hier, okay, ne, dafür haben wir auch nicht verhandelt, sagt er. Und wer ist denn wir? Meine Organisation, das NID? Ja, mehr so ein Ableger davon. Ah, okay, das sagt er gar nichts. Ich möchte, dass sie eine Einheit kommandieren. Und oh, es gibt Einheiten?
Oh.
Und ich möchte Ihnen gerne den Temporary Commander vorstellen. Ne, also würden Sie den gerne auch treffen? Und so, ja, klar. Mayborn fummelt dann an dieser Device dann rum. Und ja, dann erscheint auf diesem Bildschirm, also auf der Kugel, ne, also man hat ja diesen Nebel, der dann, und dann kommt, taucht ein. Das erinnert mich so ein bisschen immer an so eine Glaskugel, ne? Da erwartet man auch so ein bisschen Nebel, Rauch, Dampf, und da drin, mittendrin, taucht halt ein Typ auf. Wird gespielt von Christian Bocher, einmal Andromeda, einmal ein weiteres Mal SG-1, zweimal Mord ist ihr Hobby und einmal Andromeda. Einmal SGA.
Den haben wir ja auch schon, glaube ich, in der vorherigen Folge gesehen, ne? Wo sie in das Gate
zu. Ach so, ja. Als nicht. Okay.
Nur
also,
ganz kurz.
Ne, das ist er, ja, er wurde er, da kommen wir gleich nochmal drauf, da wurde er, glaube ich, aber nicht gelistet, oder?
Das kann
nicht
gut sein,
gelistet, da drin. Weil das wird hier als erste Folge aus SG1 wird das nämlich hier irgendwie angeführt in der IMDb. Aber ja, hast du recht, da kommen wir gleich zu. Der Typ begrüßt aber Colonel Mayborn. Ja, Newman, ich möchte Sie gerne Colonel Jack O'Neill retired vorstellen. Ja, pleasure, Sir. Ich habe all Ihre Briefings gelesen und ist schon sehr, sehr impressive, und das wird mir eine Ehre sein, unter Ihrem Kommando zu dienen, Colonel. Und O'Neill sagt dann auch, ja, hier Newman, Sie kommen so bekannt vor. Und jetzt kommt es dann auch, so wegen, Sie sind sich schon begegnet. Das war einer der Typen, das ist einer, die diese im Hangar in Utah begegnet sind, wo die dann durchs Stargate gehüpft sind.
Und interessanterweise ist ja auch ein Fehler, weil Newman entschuldigt sich, dass er auf O'Neill oder in Touchstone, war die Folge genau, geschossen hat in diesem Hangar. Und das ist halt witzig, weil kein NRD-Typ oder niemand, also es schießt da, glaube ich, nur SG-1 in diesem Hangar, aber sonst kein anderer. Also es ist einfach falsch.
Nee, ja. Doch, die schießen.
Also ich habe es als Fehler gefunden, dass er selber nicht geschossen hat.
Und also er selber vielleicht nicht, aber es geht ja darum, dass die insgesamt okay. Feuer returnen.
Weil da stand
also
auch, allerdings schon haben bisschen weder er noch einer der anderen abtrünnigen Energieagenten dies tatsächlich getan. Also vielleicht, ich weiß nicht mehr genau, aber er war es jedenfalls nicht.
Ja, aber ne, so von wegen, ja, er sagt ja nur, ne, wir, das kann man ja so oder so, ne, I apologize about having to return fire, aber das kann ja alles heißen. Ne? Wenn er der Anführer war, ist er natürlich dafür verantwortlich. Ja, O'Neill wechselt das Thema. Wo sind sie denn? Und Mayborn, ja, der ist auf einem anderen Planeten. Und ja, hier ihre Mission, Newman. Ja, alles tun, was wir tun können, müssen, damit wir Technologien und Güter für die Erde bekommen, die uns gegen die Go-Old helfen können. Oder gegen andere Aggressoren. Und O'Neill dann auch. Ich bin hier im Nachteil. Newman, sie wissen so viel über mich und ich weiß überhaupt nichts. Mayborn dann auch. Need to know, Colonel, need to know. Und ja, ich muss das ja wissen, wenn diese Einheit kommandieren muss. Interessant, jetzt macht er das ja nochmal, ne? Also von wegen, ja, hier, wenn du dich dazu bereit erklärst, ne, dann kriegst du alle Details, aber das war doch eigentlich gerade schon, ne? Komm mit oder, na, also nimm die rote oder die blaue Pille, ne? Er hat ja schon die eine Pille genommen und jetzt muss er noch eine nehmen. Zäpfchen vermutlich oder so. Ne, also von wegen, sind sie bereit für dieses Kommando, ne? Können da das erreichen, was wir beide brauchen wollen, damit wir diesen Planeten verteidigen können und O'Neill dann auch. Ja, ich hätte das ja nie geglaubt, Mayborn, aber hier haben wir, sind wir wohl mal einer Meinung. Und damit endet die Szene und wir wechseln in Hammonds Office.
Makepeace meint dann, Major Carter hat eben mein Kommando ohne Probleme akzeptiert. Das ist alles okay, aber er fürchtet irgendwie, dass Dr. Jackson und dieser Jafar das nicht so sehen. Und Hammond, naja, vielleicht wäre es ein guter Anfang, wenn sie ihn nicht als Jafar sehen würden. Es klopft an der Tür dann und O'Neill kommt hinein, in Zivil, jetzt versteht sich. Ja, kommen Sie rein, Jack. Sie kennen Colonel Makepeace. Und ja, wie läuft der Ruhestand? Fragt Hammond und großartig, ich ziehe mich zurück hier, ich wache auf und ich ziehe mich zurück. Das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, würde ich sagen, oder? Das
klingt komisch. Du hast auch die halbe Szene überschlagen.
Was? Nö.
Ja, es fängt an damit, dass Makepeace sich ja mit Hammond unterhält. Ja. So von wegen, ne? Major Carter hat ja akzeptiert, dass das jetzt mein Kommando ist, aber Dr. Jackson und der Jafar haben das wohl noch nicht getan.
Ja. Und ja, hab ich ja gesagt eben.
Echt?
Ja.
Okay.
Alles gut.
Warte, zwei Sekunden die halbe Seite hier.
Ja. Ja. Weil hier steht jetzt bei mir, ich wache auf und ich ziehe mich zurück bei O'Neill. Das ist wahrscheinlich, das ist komisch übersetzt wahrscheinlich, oder? Ich ziehe mich zurück und ich wache auf.
Ja, er sagt im Englischen, sagt er, ja, großartig, I retire, I wake up, I retire, it's a living. Ja, aber okay. I'm bored out of my skull, so.
Falsche Wortwahl, ja. Also ich langweile mich zu Tode, genau, sagt er noch. Und das tut Hammond leid zu hören, ne? Gibt's was, wo ich irgendwie helfen kann? Und O'Neill, ja, da gibt's schon was. Makepeace, so, soll ich gehen, Jack? Und ist mir Schnuppe, meint O'Neill. Wir sind hier noch nicht fertig, Colonel Makepeace. Also Hammond will aber, dass er bleibt. Ja, ich mache es schnell, General, sagt O'Neill. Ich hoffe, hier ein letzter Gefalle, dass das noch drin ist. Hammond, ja, kommt drauf an. Ja, wäre ja auch blöd, wenn er einfach sofort ja sagt. Er möchte sich hier von der Erde oder von dieser Welt zurückziehen. Hammond, Jack, ich weiß nicht, ob. Und er fährt ihm in seinen Satz hinein. Ja, erinnerst du dich noch hier an die Frau, von der ich dir auf Edora erzählt habe? Das heißt, Hammond war doch niemals auf Edora oder haben wir das nicht mitbekommen? Wahrscheinlich aus Edora.
Ja, das ist halt, das kannst du so machen. Im Englischen heißt es, remember that woman I told you about on Edora. Das kann natürlich auf Edora heißen, aber es geht um die, das bezieht sich auf die Frau auf Edora. Das ist einfach nur eine andere Satzstellung. Das ist beides korrekt. Kann natürlich, ne?
Klar, gewundert, ja. Lara war ihr Name. Aha, ja. Also da will er jetzt vielleicht zurück und Hammond so, ja, also da klingelt wohl was bei ihm und er habe ihr, sagt er, versprochen, dass er da eines Tages zurückkommt. Ich bitte sie, mir zu helfen, dieses Versprechen, dass ich das jetzt einlöse oder halten kann. Und ja, wenn ich damit einverstanden bin, dann, also es ist klar, dann aber sagt Hammond, dass ich dir irgendwie kein GDO geben kann. Und das bedeutet, dass eben er dann, ja, dann nie wieder praktisch regulär, sag ich jetzt mal, auf die Erde kann, durchs Gate jedenfalls. O'Neill versteht das, ist da wohl mit einverstanden und dann sehen wir den Torraum. Das Gate wird angewählt. Hammond, Fraser, Carter und Teal'c sind zu sehen und O'Neill geht da schon die Rampe hoch. Also das geht jetzt relativ fix. Hammond meint so, ja, Colonel, und O'Neill wird sozusagen militärisch dann gegrüßt von allen, die da stehen, aber er guckt, glaubt, gar nicht so richtig zurück. Aber Daniel ist nicht unten am Gate, sondern ein bisschen Distanz hat er jetzt zu O'Neill vom Kontrollraum aus. Man hat sich ja etwas auseinandergelebt, um es mal schön zu umschreiben.
Ehekrise.
Interessant fand ich hier, das ist mir auch erst dann als Trivia aufgefallen. Man sieht jetzt an Dr. Frasers Abzeichen, dass sie einfach jetzt schon heimlich still und leise, ohne dass es uns mitgeteilt wurde oder ohne dass da irgendwie Bezug drauf genommen wurde in einem Dialog, wurde sie in den Rang eines Majors befördert. Davor war sie ja Captain und das sieht man an diesen Eichenlaubbüscheln an der Schulter. Das ist dann genau das neue Abzeichen. Dann sehen wir eine sehr interessante Einstellung, finde ich. Es ist eine Miniszene hier gewesen. Auf Edora geht's weiter. O'Neill tritt hinaus auf den Planeten und dann sieht man so kurz, kann es schlecht beschreiben. Also ihr werdet die Folge hoffentlich als Vorbereitung auf diese Sendung gesehen haben.
Dann wisst genau, ihr, wir hoffen, ihr habt eure Hausaufgaben genau gemacht, sonst gibt's kein Fleischsternchen.
Wird abgefragt, ne, hier, dritte Reihe von links, Jessica, siebte Reihe hinten rechts, der Nils. Wir wissen, also wir sehen es dann. Ne? Und dann sieht man halt kurz eben, wie sagt man das? Das Gate ist so dazwischen, zwischen der Erde und Edora. So ein ganz interessanter Shot einfach. Recht untypisch, aber gut gemacht. Kann man leider schlecht beschreiben, finde ich. Ich weiß nicht, ob du da bessere Worte für hast, aber genau. Dann hatte ich dazu noch gelesen, weil man sieht ja dann Edora und wie er ganz schnell auch, der O'Neill, da die Stufen hinunter zum DHD rennt und schnell eine andere Adresse angibt. Es ist wohl so, laut Trivia, dass die Bewohner von Edora mit oder ohne Hilfe des Stargate-Centers eventuell, vielleicht, oder auch nicht, ihr Stargate an einen anderen Ort verlegt haben, denn das Gebiet, wo es jetzt, also wo es, in dem sich das Tor jetzt befindet, ist grün und blühte und das ist halt relativ unwahrscheinlich, weil ein paar Wochen davor ein Asteroid dort einschlug, ne, deshalb, ja.
Ja, wir wissen ja nicht, wie viel Zeit dazu.
Genau, das hatte ich aber auch gelesen, genau. Es könnte auch sein, dass diese Folge viele Monate nach den Ereignissen dieser Folge spielt, obwohl die tatsächlich das
außerdem, wer weiß, wie die Vegetation sind. Das sind ja alles außerirdische Planeten. Okay, da wohnen zwar Menschen, aber das ist ja keine irdische, das ist ja gegebenenfalls keine irdische Zivilisation, sei schon Fauna. Ja. Flora.
Aber es spricht noch gegen diese Theorie, dass mehrere Monate da vergangen sind, weil man kann ja jede Episode bzw. jede Staffel einem Jahr zuordnen, die einem unserer bestimmten Erdenjahre spricht. Also das ist jetzt eine Folge aus dem Jahr 2000, würde ich sagen. Deshalb egal. Aber du hast recht, es ist eine andere Fauna. Wer weiß, wie die reagiert auf diese. Vielleicht ist es dann auch mega fruchtbar durch dieses Asteroiden. Vielleicht war da auch was auf den Asteroiden. Das wissen wir
eigentlich nicht. Ja, aber ausgebuddelt haben müssen sie es ja eh.
Das sowieso.
Das lag ja da irgendwie. Also dementsprechend mussten sie es ja eh sowieso irgendwo aufgestellt haben. Also.
Ja, das stimmt. Ja, dann gehen wir hinaus in Außenweltbasis steht hier. Ja.
Ja, mach ruhig.
Genau, O'Neill tritt da aus dem Gate. Es ist so ein Raum und da warten schon, ja, einige Leute, Männer und Frauen warten auf ihn und der Newman, den wir ja zuvor nur jetzt in der Goult-Kommunikationskugel da sahen, ist mir eine Ehre, Colonel. Und Newman, wie Sie sehen, meint Newman, haben wir hier eine gut zusammengewürfelte Truppe, aber ich versichere Ihnen, das ist hier alles super, wie wir das hier, was wir hier machen. Und O'Neill, Sachen klauen. Und naja, meint Newman, wir beschaffen das, was wir brauchen, um uns zu verteidigen, also unseren Planeten. Und sie sind so gut darin, sie halten sich dafür so gut darin, weil sie noch nie erwischt wurden. Ja, das ist eben so die Beute unserer Mission. Und möchten Sie einen Blick vielleicht auf unsere neueste Sache, Akquisition werfen? Natürlich, da werfe ich einen Blick drauf. Er soll eben den Newman kurz in einen anderen Raum folgen und das wird auch getan und wir gehen nun in diesen, hier steht es, Wissenschaftsraum. Ist ein bisschen hochgegriffen für so einen kleinen Raum, aber ja.
Ja, steht da der Dame, gespielt von Linnea Sharples, einmal Millennium, einmal First Wave, einmal Andromeda, zweimal Outer Limits, einmal X-Factor, einmal Battlestar und insgesamt aber nur 2 Dutzend Rollen. Und, da ist so ein Kristalldingsel, das irgendwie über dem Tisch schwebt und ja, die Frau erzählt dann auch, ja, das haben wir gerade so mitgebracht, das ist ein Antigravitationsdevice und ja, cool, dann wird sie auch vorgestellt. Also sie stellt es selber vor, Lieutenant Claire Tobias, Sir. Ja, Jack O'Neill stellt er sich vor, Newman verabschiedet sich und sagt, hier, ich lasse sie in den capable hands des Lieutenants und erzählen sie mir doch immer was. Utilize Superconductor Gyroscopic Action to generate an Antigravitational Field underneath und Stop. Sie sind Wissenschaftler? Ja. Engineer. Wieso? Ja, Sie erinnern mich an jemanden. Ah, Major Carter. Ja, woher kennen Sie sie? Und dann erzählt sie, ja, sie hätte sich wohl auch auf die Rolle beworben, aber Samantha Carter hat halt den Job dann gekriegt. Ja, Tobias erzählt dann, na, ihr Job wäre es halt so, zu gucken, die größeren, die man nicht bis zur Erde transportieren könnte, dass man die auseinandernimmt. Backward Engineering. Und dass man dann die Pläne zu Colonel Mayborn schickt. Newman kommt dann auf jeden Fall rein. Ja, hier, Mayborn, ne, wenn man vom Teufel spricht, der möchte gerne mit Ihnen sprechen. Okay, O'Neill verabschiedet sich und wir gehen dann in den Gate Room der Offworld Base. Und ja, interessant hier auch, das ist auch geil. Wir sehen hier wieder das Gegenstück von dem Gerät, was im Flugzeug gezeigt worden ist. Und hier ist es so von wegen, das scheint so eine Art Klingeln zu sein. Ne? So von wegen, das Ding ist ja nicht aktiv in dem Moment, ne? Aber es ist schon ausgefahren. Das kündigt dann an, hier, du hast einen Anruf. Also da scheint ja irgendwas davon zu haben, weil ansonsten wäre ja Mayborn da drauf schon zu sehen. Ne? Also wer würde dann schweben und Mayborn wäre da drauf und würde dann sagen, hey, schick mir mal Colonel O'Neill oder sowas. Aber oder das hat so einen schnellen Standby. Also von wegen, dann ruft er an und das kostet Energie, keine Ahnung. Wir machen das jetzt mal in den Standby. Ich rufe dich gleich zurück. Das ist ja sonst so teuer, so ein intergalaktischer Anruf.
Ferngespräch.
Ich weiß es nicht. Ja, Mayborn könnte sich, ja, wie sieht's denn aus? Was hältst du von unserer kleinen Operation? Und ja, ganz toll, Harry. Ja, hier, erste Mission. Planet PX3595. Und ja, Newman, also den Satz, den Newman macht, it's about time we got one of those things. Das klingt ja so, als hätte er von irgendwas Spezifischem geredet, aber hier.
Stimmt, ja.
Also es ist eine merkwürdige Aussage. Also er bezieht sich ja auf die Mission, aber those things? Das klingt irgendwie strange.
Stranger Things?
Ja. Oh, muss ich ja da angucken. Mayborn sagt auf jeden Fall, SG-9 konnte hier irgendeine Device nicht akquirieren, also nicht darüber verwandeln. Und hier, ja, was für eine Device denn überhaupt? Ja, ein Human kann sie da briefen, good luck, Colonel, und also das hätte es jetzt irgendwie auch nicht gebraucht, die Szene. Nee. Also ist völlig sinnlos. Nur so von wegen, ja, okay, ihr müsst irgendwo hin. Das hätte auch
einfach
das hätte auch Newman, ja. Newman sagen können und hier, O'Neill, das sind unsere Befehle, lass uns gehen. Ja, hier, Mayborn weist auf jeden Fall nochmal hin, das ist nicht das Target Center. Ne, wenn ihnen jemand im Weg steht, dann wissen sie, was sie zu tun haben. Dann schaltet er das Ferngespräch ab oder seine Sendstücke sind alle, nämlich ohne irgendwie Tschö oder so. Bricht das Gespräch dann ab. Wir sind dann im Gate Room. Die Leutchen bereiten sich dann darauf vor, hier gleich abzumarschieren. Das Gate wird angewählt. Herr Newman erläutert irgendwie noch, deswegen, ja, da gibt's irgendeine Höhle, 50 Meter, zwei Klicks, two o'clock. Okay, ich dachte zwei Klicks. Ja, irgendwie, also nordöstlich des Gates. Primitive lokale Eingeborene, die Tyrnrocks nennen, benutzen den Ort, um sich vor Predators zu schützen und die Predators kommen dann mit in die Höhle und die Tyrnrocks benutzen so ein Device, um dann einfach zu verschwinden. Ja, okay, cool. Ja, man geht durchs Gate, Wormhole-Shot und dann sind wir auch schon mit besagter Höhle. Das Team fuchtelt da mit ihren Taschenlampen rum und clear. Dann sieht man auch diese Device an der Wand. Das ist irgendwie so ein halbrundes Gerätchen, irgendwie weiß und rot und so. Und wer sagt dann auch Bingo und man nimmt das dann hoch. Newman probiert das dann auch, hey, das wirst du doch lieben, ne? Und verschwindet dann und taucht dann hinter O'Neill dann auch wieder auf. Und ist das nicht cool? Und O'Neill guckt sich das näher an, ja, das sieht so ein bisschen aus wie Asgard-Technologie und sagt, du weißt, ja, das kann gut sein, das ist ein Asgard-geschützter Planet. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel.
Wir sind in dieser Offworld, in dieser Base da am Gate Room und Newman hält dann dieses Gerät, was ja eben entwendet wurde, hat er dabei. Können Sie sich vorstellen, wie wir das jetzt irgendwie, das können wir doch gut für so Black Ops Operations irgendwie auf der Erde nutzen? Und O'Neill meint, ja, aber es ist da ja noch nicht angekommen, ne? Das, wie schaffen wir denn das jetzt hier dorthin oder wie läuft das jetzt? Und naja, ist jetzt nicht so kompliziert, ne? Ist relativ klein, und das würde einfach dann, würde man mit zur Erde nehmen können. So. Und die, wie denn? Ja, wir haben da so, sagt Newman, so ein Mann in einem der SG-Teams. Und Colonel Mayborn sagt uns, wohin das Team eben mit dem dann geht. Und wenn wir zuerst dort sind, dann ja, droppen wir da das, verstecken das oder so, ne, so in der Richtung. Und dann wird es eben später von dieser Person mit nach Hause gebracht, ne? Und packt es in seine Ausrüstung und ja. Dann startet eben dieses Go-Old-Kommunikationsgerät.
Hier sehen wir das Klingeln dann auch, ja. Ne, so von wegen, weil das Ding fährt plötzlich halb raus und dann muss man drauf rumdrücken, um den Anruf anzunehmen und dann schwebt es halt und dann ist auch erst wieder zu sehen.
Wir sehen, ja, es ist Mayborn. Wird Zeit, dass er sich bei uns meldet, meint Newman, also das ist wohl so alles geplant und hallo Team, sagt er, habt ihr das Gerät? Und das bejaht O'Neill und Mayborn findet es natürlich dufte. Ja, hier, ich habe hier die Koordinaten für den nächsten Drop, ne, einfach dahin das stellen oder legen und dann kein Kontakt und O'Neill, ja, okay. Ich schicke die Koordinaten, sollen jetzt auch notiert werden und Newman drückt dann eine Taste da auf dem Gerät und der sagt dann Alex, er gibt dann die Infos an einem von diesen da weiter vom Team. Ja, soll ich das übernehmen, Sir, meint Newman und O'Neill, ne, ich mach das schon, ne, und Newman fragt, wieso das denn? Und ja, das ist laut O'Neill der beste Weg, eben einen Befehl zu verstehen, sei es, wenn man diesen Job dann mindestens einmal selber erledigt. Und na gut, ihre Entscheidung, Colonel, meint Newman. Und nun springen wir auf diesen ja, Übergabeplanet oder wie man es auch nennen mag. O'Neill tritt da aus dem Stargate heraus, wieder ganz flink unterwegs, eilt schnell zum DHD. Da platziert er dieses besagte Asgard-Gerät unter so einem kleinen Steinhaufen und ja, dann ist es so, dass sich das Gate bereits wieder einzuwählen, also wird bereits angewählt von außen und er geht in die Büsche in Deckung, also nicht auf, vielleicht auch auf Toilette schnell, aber in Deckung eigentlich und dann.
So viel zum Thema toter Briefkasten, wenn das ja, ein Durchgangsverkehr ist.
Ist aber voll hier, ja. Dann sehen wir ein SG-Team, was eben dann aus dem Ereignishorizont hinaustritt und es ist SG-1. Thomas, haben wir dich schon mal in der Folge gesehen?
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Nee. Aber interessanterweise tauchen die jetzt hier auf, ohne dass vorher ein Erkundungsgerät da war. Oh, wei.
Ja, man.
Ja, wir wissen es nicht. Ne? Also von wegen, wenn man im Vorfeld weiß, dass man da hingeht. Ja.
Aber stimmt. Also es fällt jedenfalls auf. Aber wir hatten es ja auch in der letzten Folge, da sind ja drei DHDs, sage ich schon, um Gottes Willen. Drei von diesen Dingern kaputt gegangen. Und vielleicht jetzt mal kurz. Eine Folge Sparkurs, Leute. Heute mal ohne Aufklärung. Colonel Makepeace eben führt eben, ja, wie wir es auch dann erwartet hätten, SG-1 an. Wurde ja so besprochen. Lasst uns das hier schnell machen, Carter, Dr. Jackson. Führen Sie hier den Test durch und ich schaue hier mal, ob es eben Infos über ein, also ob diese Infos über ein Naquada-Vorkommen wohl stimmen. Also das hat Ihnen vielleicht irgendwer erzählt oder schon zuvor mit einer Malp, wie du schon gesagt hast, wurde das entdeckt. Und O'Neill schaut sich das eben aus dem Gebüsch heraus mit einem Fernglas an.
Halt, das ist auch total blödsinnig. Die sind 10 Meter von ihm weg. Hätte er jetzt so ein Yps-Ding, weißt du, so von wegen, was du ausfahren kannst, ja. So periskopartig, ne, damit du dann unten bleiben kannst und dann trotzdem was siehst. Aber er guckt drüber und hat das Ding dann vor einem Auge, wo ich mir denke, hallo, die stehen vor dir.
Thomas, meine spontan, hundertprozentig authentische Erklärung dafür ist einfach, in diesem ganzen Geheim- und Schwurbel-Clown-Zeug hat er da natürlich wieder irgendwas unbefugt angefasst, ohne Ahnung zu haben. Und das war irgendwie ein Augenlasergerät von einem anderen Planeten. Mhm. Und da ist er jetzt gerade noch ein bisschen ich sehe nicht so gut. Ja, nee, aber stimmt, es sind wirklich 10, 15 Meter eigentlich. Dann, also er beobachtet das und Tier geht zum DHG und da wird er natürlich, ich würde schon sagen hellhörig, aber hellsichtig, falls es das gibt. Und aber nee, der hebt das
Gerät. Hellsichtig ist was anderes. Ja, hellsichtig stimmt, sind so Leute, die in die Zukunft sehen können. Die sind hellsichtig.
Ja, er spitzt die Lauscher, aber die Augen halt. Ne? Ihr wisst, wie es gemeint ist. SG-1 kehrt dann irgendwie zurück und ja, Uni bleibt da weiter verborgen. Carter wählt das Gate an, alles wirkt normal. Und jetzt ist es so, dass Makepeace so, ups, jo, muss mal hier irgendwie Schnürsenkel, ist anscheinend offen, ne? Und ist halt so leicht in der Hocke da beim DHD. O'Neill schaut dem zu und dann nimmt Makepeace das Gerät unter den Stein hervor und steckt es ein. SG-1 geht dann durchs Gate, ne? Und O'Neill eilt zum DHD, wählt schnell hier diese Offworld Base an, bevor er dann durchs Gate verschwindet. Nachdem er dann gegangen ist, sehen wir ein, ja, bekannt, schon mal gesehenes, helles Licht über dem DHD und das wird dann, ja, würde ich sagen, weggebeamt oder ist, ja, um, beziehungsweise hier steht, es wird nach unten gebeamt, um die Symbole zu lesen, die auf dem DHD angewählt sind. Aber das sehen wir, glaube ich, gar nicht. Das wird jetzt impliziert, ne, dass es so passiert. Aber
du hast auch völlig vergessen, was da gebeamt wird.
Ja, das DHD.
Nein.
Nee, habe ich was sein?
Es taucht ein helles Licht auf und ein Asgard erscheint, der auf das DHD guckt.
Ach stimmt, ja. Den habe ich unterschlagen. Es steht hier. Ja, hier steht es auch, ein Asgard. Ich habe ihn irgendwie, ja.
Also im Transkript steht, dass er sich die
Das
Symbole
stimmt. Ja, genau.
aufschreibt oder merkt oder
Ja.
sowas. Wobei das auch totaler Blödsinn ist, weil, ja, na, also von wegen, du hast 7 Symbole, siehst du dann, du weißt das letzte, weil du auf dem Ausgangsplaneten bist, aber in der Kombination
Ja,
könnten das ja
das
immer was unterschiedlich sein. Also wenn ich 0170123456 habe oder sowas und die 123456 habe, ich weiß die Vorwahl schon, also den Absender oder sowas, ne? Aber 123456 nur sehen würde, aber ich weiß die Kombination nicht. Das kann ja 654321 sein, das kann 2, 3, 1,
die
4, 5
Reihenfolge ist
sein. Also,
nicht klar, das ist wohl wahr, ja.
es bringt in dem Fall wenig.
Ich
Also,
glaube,
6 mal 5
ja.
mal 4 mal 3 mal 2 sind 720 Kombinationen. Kann natürlich sein, dass die Asgard eine
Das
gute
hatte ich, glaube ich,
Übersicht
auch
darüber
gelesen,
haben,
ja.
ne, dass man es dann
Aber wenn es die
gegebenenfalls
Menschen
damit
so finden
abgleicht.
würden, können die damit wenig anfangen. Stand jetzt, würde ich jetzt mal sagen, ja.
Ja. Ja, das haben sie in anderen Folgen ja schon gemacht, ne? Aber
Ja.
es könnte trotzdem mehrere Kombinationen
Das
geben,
würde mir.
wo eine valide Adresse hinter ist. Also der Asgard wüsste nicht
Nee,
unbedingt,
auf keinen Fall.
wo es hingeht. Und vor allen Dingen auch interessant, wie kommt dieser Asgard da jetzt plötzlich hin? Also das ist totaler Mumpitz.
Das
Also
hatte ich,
das
glaube
kann
ich,
nicht
gelesen. Das wurde
passieren.
halt wahrscheinlich dann vorher mit, ich will jetzt nicht spoilern, aber mit einigen Personen ausgemacht, dass die dann das tun, was sie jetzt tun.
Ja, aber man wüsste ja nicht, dass da was passiert, was gegebenenfalls getan wurde. Also es ist schwachsinnig.
Naja, aber man könnte annehmen, dass es so passiert, wenn man Personen erwischt, die Dinge dann, ja, nachher machen
Ja,
das, ja.
ja, ja, ja,
Das
ja.
ist jetzt
Auf
für
jeden
mich,
Fall in
ja.
der Off-World-Base erkundigt sich Human. Ja, wie ist es denn gelaufen? Ja, Mayborn hat schon die Koordinaten richtig gehabt, aber das Timing, das war echt scheiße. Er wäre fast in den SG-Team auf seinem Weg heimgerannt und sagte, dann fängt plötzlich an, der Boden zu wackeln und Human, ja, was ist denn das? O'Neill reagiert darauf nicht wirklich, geht dann rüber zum DHD und fällt an zu wählen und Sir, was, wir dürfen hier nicht das Gate aufmachen ohne Befehl von Colonel Mayborn. Colonel, was tun Sie denn da? Und ja, O'Neill öffnet das Gate dann und sagt dann auch, Opening some options, haut ihm dann auf die Schnauze. Ja, Tobias kommt dann irgendwie dazu und sagt, ja, da ist ein Asgard-Schiff über der Basis und ja, wir sehen dann, wie im Hintergrund irgendwelche Gerätschaften verschwinden, ne, die dann in den ganzen Regalen lagen und ja, was tun Sie denn hier? Ja, Sie wollen sich wohl das wiederholen, was Ihnen gehört, vermute ich mal. Aber hier, hört mal zu. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wenn Sie hier das Zeug alles wieder haben, dann werden Sie wohl Leute mitnehmen. Und ja, ihr könnt mit den Asgard gehen oder ihr könntet mir folgen. Es ist eure Entscheidung. Ich halte die Tür offen, sodass ihr auch nirgendwo anders hingehen könnt. Dann winkt da, geht es, geht. Und ja, Tobias kommt natürlich auch direkt raus, die anderen auch. Und Newman, und dann kommen wir auf der Erde raus,
Genau,
im Gate Room.
hier noch an der Szene hatte ich gefunden, könnte man als Fehler sehen oder auch nicht. Jedenfalls ist es Trivia-mäßig interessant. Das Asgard-Schiff taucht da ja auf und nimmt diese Ausrüstung mit und O'Neill wählt ohne das GDO zu benutzen oder zu funken, also den Garagenöffner, das Gate
Du
an.
weißt, also bitte, das ist doch jetzt ein Spoiler. Wir wissen ja gar nicht, wohin er wählt.
Das stimmt. Genau, also es ist jedenfalls anzunehmen, dass das vorher schon alles so Personen oder so vielleicht mitgeteilt hätte werden können, dass das alles so klappt. Deshalb ist es eigentlich kein Fehler,
Nee,
aber
es ist in dem Fall kein Fehler. Wir verraten ja nichts. Wir sind ja jetzt im Gate
genau.
Room. Das heißt, die Asgard werden wohl einfach kommuniziert haben mit
Ja,
der Erde und gesagt
das
haben, die
sieht so
kommen jetzt
aus,
oder
genau.
so. Dementsprechend brauchte er kein GDO.
Hat er Glück gehabt. Wir sind im Gate Room. Teal'c fesselt die Tobias Handgelenke und als Newman eben da auch jetzt zuletzt oder doch als einer der letzten natürlich dann da auch hineinkommt und O'Neill hält da immer noch die Hand durch den Ereignis oder in den Ereignishorizont und dann macht er das nicht mehr, als er eben Newman sieht
Müsste
und
das eigentlich nicht in die falsche Richtung das direkt auflösen? Also er dürfte dann doch eigentlich eine Hand weniger haben.
das hatte ich mir aber auch so gedacht, aber an
Na, also von der anderen Seite macht's klar, aber das Gate ist nur von einer Seite benutzbar. Also wenn du von der anderen Seite deine Hand reinsteckst, müsste es weg sein.
Weiß nicht, wie gesund das für Hände ist, das zu tun, ja. Aber ich glaube, es war auch in einer der ersten Folgen in Staffel 1 oder so, da hat er auch mal so das irgendwie
Ja,
jedenfalls so
aber dann.
durchgewischt.
Ja, aber das ist von der richtigen Seite.
Ja, stimmt. Deshalb.
Also von der
Ja.
Eingangsseite, da kannst du das ja tun.
Ist vielleicht nicht krankenversichert, diese ganze Aktion. Gute Arbeit hier, Kinners. Super, perfekt. Geben Sie mir auch mal eine davon, also von diesen Fesseln oder ja,
Sagt
Handschellen.
dazu Makepeace, ja.
Genau, und Makepeace gibt ihm das und O'Neill packt ihn dann schnell, legt ihm die Handschellen um und dann findet das ein Ärmel komisch und zieht mal die Handfeuerwaffe, also die Pistole. Makepeace so, was zum Teufel machst du da? Ja, ich mache hier meinen Job, ne, meint O'Neill. Und Hammond kommt hinzu, zusammen mit Daniel und Carter, ja, und sagt dann Richtung Mayborns Gruppe da, ja, meine Damen und Herren, eine gute Nachricht, sie sind alle verhaftet wegen schwerer Verbrechen gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Dann kommt Travell hinzu und Makepeace dann, du hast es richtig vermasselt, O'Neill. Und naja, finde ich nicht, war doch alles ganz super, oder General? Ja, meint Hammond. Und ja, Makepeace, du hast keine Ahnung, wie hoch das geht.
Ja, das also, ist ja auch völlig scheißegal, ja, der Präsident ja, unterstützt ja. das Stargate Center, also höher geht's ja kaum.
O'Neill, wie die Tolan, Tok'ra, Asgard, Nox, die Leute. Und Makepeace, ja, sie weigern sich doch hier, uns die Dinge zu geben, die wir benötigen, um uns gegen die Geul zu verteidigen. Und die sagen, ja, wir brauchen ihre Sachen nicht, Makepeace, wir brauchen sie. Hammond, holen sie sie hier weg oder raus. Mayburns Leute werden dann aus dem Gate Room, ja, geschliffen, gezerrt, schon energisch. Und Daniel, ja, um das klarzustellen, mal letzte Woche, da haben wir doch hier angefangen mit diesem Einspruch, den wir bei Tolana gemacht hatten, bei dem ich übrigens viel harte Arbeit leistete. Da, ich nehme an, das war doch alles hier gelogen, Lug und Trug. Und Hammond, ja, in den letzten 2 Wochen näherten sich uns, oder die Asgard und Todan, die kamen unabhängig voneinander mit Beweisen, dass wir anscheinend Technologie stehlen. Na, wer weiß, ob die so unabhängig voneinander da ankamen. Vielleicht wirkt es ja nur so. Carter so, wir, SG-Team oder Stargate Center. Und Hammond, ja, die Asgard, die Todan und die Nox, jetzt kommen die Nox auch noch hinzu. Meine Güte, das wird ja immer schlimmer. Wollten alle Verbindungen zu uns abbrechen, aber wir haben sie dann überzeugen können, dass es Diebstahl nur von einer kleinen Schurkentruppe außerhalb des Stargate-Centers sein muss. Was dann ja auch falsch ist, weil Makepeace ist im Stargate. Aber gut, es ist Ansichtssache. Jedenfalls Travell dann, ja, wir haben darauf bestanden, sie selber festzunehmen. Jetzt haben sie unser Vertrauen zurückgewonnen. Carter, also diese ganze Sache auf Tolana war wirklich hier nur, na gut, das war eigentlich auch von Daniel schon der Satz eigentlich so, ja, inszeniert in der Hoffnung, dass man hier einen Maulwurf finden könnte. Und Daniel, und du dachtest, du könntest uns nicht vertrauen? Hammond nimmt O'Neill in Schutz. Ja, das, wir wollten sicherstellen, dass sie auf das Verhalten des Colonels so reagiert haben, wie es eben ja, zu dem Zeitpunkt sein soll. Und die Asgard bestanden auch darauf, dass O'Neill das als One-Man-Show erledigt. Es ist nämlich super O'Neill. Und er sagt es auch, ja, die mögen mich. Hammond, ja. Und jetzt kommen sie mit hier Eminenz und Travell und er verlassen den Torraum und O'Neill dann zu SG-1. Ja, ich bin wieder hier, in meinem Revier. Carter lächelt, ja, schön, Sie wieder zu haben, Sir. Und Teal'c, in der Tat, er bedankt sich, O'Neill. Und Daniel, wortkarg, sagt erstmal nichts, ne? Und Daniel, er bedeutet dann, Daniel mit ihm zu gehen. Und ja, das Zeug, das ich mit bei mir zu Hause gesprochen habe. Und Daniel so, ja, O'Neill dann, ja, das Haus, es war verwanzt, ich musste das so machen. Und verstehe, sagt Daniel. Also sie wirkt noch nicht so überzeugt, dass es wirklich so war. Offensichtlich ist diese ganze Freundschaftssache, diese Grundlage, ne, das ist doch schon solide, meint O'Neill. Und Daniel, ja, offensichtlich ist das ne, kein Grund, sich Sorgen zu machen, meint O'Neill dann. Nö, müsste man nicht, meint Daniel. Und O'Neill, nee, nee, hier alles, ich fühle mich irgendwie, ich weiß es zu schätzen, dass sie gekommen sind, um zu sehen, also ob es mir eben gut geht. Das hat mir schon was bedeutet und Daniel hält dann an und naja.
Nee, das müsste, das ist dann ein Übersetzungsfehler, ja. Weil ansonsten macht das keinen Sinn. Das muss im Deutschen ja dann eigentlich heißen, dass das bedeutet schon was.
Ja, okay. Daniel, naja, tut's eigentlich nicht. Und was? Und die ist überrascht und Daniel tauscht sich einen Blick noch aus mit Carter und Teal'c und wir haben Strohhalme gezogen und ich habe verloren. Daniel und Carter gehen dann den weiter unseren schönen Korridor entlang und Teal'c hält bei O'Neill mit einem ausgesprochen selbstgefälligen, für ihn selbstgefälligen Gesichtsausdruck kurz inne und folgt dann den anderen und O'Neill bleibt erstmal etwas sprachlos und überrascht vielleicht auch zurück, ja. Somit endet diese Stargate-Folge. Wir kommen nun, ihr kennt es, zur Trivia. Ein paar Sachen habe ich schon so eingebaut, sonst wird es zu lang. Dieses, wo ich ja vorhin nicht genau wusste, ist es irgendwie Theater, Musik oder Oper oder es ist eine Opernarie, ich wollte Opernarie lesen, sehr gut, die sich O'Neill anhört, während er mit Mayburn spricht und die heißt, ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber Vestila Giujupa vom Ende des ersten Aktes der Oper Pagliacci, der Baiazzo von Ruggero Leoncavallo. Das Stück handelt von Verrat und Verzweiflung, also ist hier, passt gut in diesen Folgenkontext. Es ist eine von zwei Folgen, in denen man Colonel Mayburn an Bord eines, also mit SG-1 an Bord von einem Flugzeug sieht. Genau, ach so, das hatte ich jetzt auch gelesen, das hast du schon erwähnt mit diesen möglichen 720 Zielen Stargate-Adressen, ne? Und hier steht auch, es ist anzunehmen, dass die Asgard-Datenbank da irgendwie das alles in sich hat und deshalb können sie es dann schnell überprüfen auf Übereinstimmung. Aber ohne die Asgard würde das halt lange dauern oder nicht funktionieren halt so schnell. Dann gibt es wohl noch eine Seinfeld-Referenz, da bin ich nicht so ganz drin in dieser Seinfeld-Sache. When Colonel O'Neill meets Newman for the first time in person, his hello Newman greeting is a reference to the Ray Jerry Seinfeld would distasteful greets his neighbor, the postman Newman. Dann noch eine Anspielung auf Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. O'Neill is reading an issue of Mad Magazine with Alfred E. Newman Neumann, nee Neumann, sorry, das ist mit dem Namen hier Newman Neumann, on the cover dressed as Darth Maul. Es ist wohl so, dass im Originalmenü der nordamerikanischen DVD zu der Episode ein Bild enthalten ist eines Mannes mit Stahlhelm und eine Reihe von so Stammestätowierungen im Gesicht, keine Ahnung, ist es dann Chakotay, niemand weiß es, am Hals, auf der Brust und auf den Armen sind Tätowierungen. Diese Figur taucht jedoch in der Episode nicht einmal auf. Und auch, also wird das auch nie, oder, also es gibt auch keinen, der ihr ähnlich ist und niemand weiß,
was. Das ist vielleicht einer von diesen Eingeborenen, die.
Ja, auch. Hat man vielleicht sich erst so Cover-Sachen überlegt oder, und dann gedacht, oh, und dann Mist ist schon gedruckt, passt halt dann nicht da rein, aber sowas passiert, ja. Christian Borcher, also der Schauspieler, bezahlt später Raymond Gunn, / Dr. Levent, eine Parodie auf Michael Shanks, Dr. Jackson in Stargate Commando. SG-1 Wormhole Extreme, da kommen wir irgendwann noch zu, und in Stargate Commando SG-1 der Folge 200, das dauert noch etwas. Dann noch die, in Anführungszeichen, Stargate-Spoiler-Trilogie Apocalypse dreht sich um alternative Zeitlinien, in der Ereignisse dieser Folge nicht stattgefunden haben, also da wird das nochmal grob angesprochen, aufgegriffen, durch die Machenschaften des Geult, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Hesate, wird SG-1 dann eben in einem Wurmloch gefangen. Ich will da jetzt nicht zu viel verraten. Und Time Jumper etc. Ihr werdet bestimmt die Folge kennen.
Die gute Dame heißt Hekate.
Hekate, dankeschön. Nicht alle Fehler, wir hatten schon ein paar Fehler. Deshalb, Fehlerrubrik hier ist nur was mit Symbolen und DHD. Aber so ist es immer drin. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Thomas, Zitat der Woche. Da hast du doch was Schönes für uns parat, würde ich mal schätzen. Bist du noch da, Thomas?
Ja. Also. Mein Headset war gerade leer, ich musste gerade das Kabel anklemmen.
Zitat der Woche, hast du da was gefunden für uns alle?
Ja, viel gab die Folge wirklich nicht her. Also ich habe mich für die letzte Szene entschieden und hier, das bedeutet doch was, dass gerade du vorbeigekommen bist. Nee, das bedeutet nichts. Was, wie? Ja, wir haben Strohhalme gezogen und ich habe verloren.
Sehr schön, weil ich habe eine Szene, die da weit davor stattgefunden hat und praktisch mit der indirekt auch zusammenhängt. Okay, es ist eine Folge, in der hängt viel zusammen, aber jetzt auf diese Szene. Und zwar ist es da, wo Daniel bei O'Neill sitzt, die trinken da ja Bier und er meint dann, ja, diese ganze Freundschaftsnummer, die wir die letzten Jahre gepflegt haben, und O'Neill fährt in den Satz hinein, ja, offenbar ohne Fundament, ja, sehe ich auch so. Also das fand ich schon recht krass von O'Neill, diese Aussage. Ja, somit kommen wir zu unserer fazitären Stellungnahme, kurz Fazit genannt. Thomas, fang doch mal an.
Ja, also die Prämisse ist schon mal totaler Mumpitz. Die Tolaner, soweit wir wissen, haben nur diesen einen Planeten. Ne, den haben die doch auch irgendwie, war das nicht so? Die sind doch irgendwie abgedampft, ne? Ihr alter Planet, genau, ist doch irgendwie kaputt gegangen. Genau, das heißt, die haben einen neuen. Die werden doch nicht irgendwie großartig irgendwelche anderen Sachen bevölkert haben. Und bei den Tolanern, das Gate, wir wissen, wo es steht, nämlich mitten auf dem Marktplatz. Ja. Das würde schon auffallen, wenn da jemand durchkäme. Da, die haben bei den Tolanern nichts geklaut. Bei den Nox kannst du nichts klauen, weil die haben so erstmal offensichtlich keine Technologie und tarnen sich die ganze Zeit. Das heißt, du würdest gar nicht sehen, was du klauen kannst. Da könnte also auch nichts passiert sein. Den einzigen, wo sie wirklich was geklaut haben könnten, wären die Asgard. Also,
ja, wie gesagt, ne? Also bei die Tolaner, die haben ja da auch diese die Technologie, ne, was ja entwendet wurde mit hier Waffendetektor. Das heißt, die würden am Stargate eigentlich auch sowas haben, dass da nicht Zeug geklaut wird, nehme ich mal an.
Ja, nee, selbst wenn, aber du kommst nicht unbemerkt da durch, denke ich ja, mal. Das weißt du, das ist mitten auch, in der Hauptstadt.
Ja, gut, also, in der Nacht, ich weiß nicht, wie sind die da. Die bewachen ja noch nicht mal ihre Ionenkanonen, also du weißt nicht, wie die drauf sind. Ne?
Ja, ich glaube, für eine Covert Operation wäre das schon wirklich zu risikobehaftet. Das, ne? Die hätten keine Chance gegen die Tolaner, wenn sie auf die treffen. Also selbst mit ihren Maschinengewehr wirst du keinerlei Schnitte gegen die haben. Also das macht keinen Sinn. Das macht nur bei den Asgard Sinn und das auch nur bei diesen Asgard-geschützten Planeten, ne, dass da Technologie entwendet wird. Ansonsten können die sicher bei Hinz und Kunz bedienen. Da gibt es ja noch andere Völker, die überhaupt nichts weder mit den Asgard noch mit den Nox noch mit den Tolanern irgendwie zu tun haben. Na, da können sie natürlich stehlen wie die Raben. Aber das hat mit denen allen überhaupt nichts zu tun. Wie gesagt, die einzigen, die einen Grund hätten, wären die Asgard. Auch sehr, sehr merkwürdig, so von wegen diese Geschichte, so von wegen, woher wissen die Asgard, wo denn jetzt der nächste Einsatz ist? Weil man kann mit O'Neill nicht kommunizieren. Das heißt eigentlich, ja,
ich glaube, das stand schon vorher fest und wurde einfach im Stargate Center mit denen abgeklagt, wo wahrscheinlich.
Ja, das, ne, also ja, ne, das also halt, da musst du aber wirklich jedes SG-Team von einem.
Das ist sehr vage, aber.
Von einem Asgard irgendwie überwachen lassen oder sowas, ne? Dann hatten wir das mit dem von wegen, ja, ne, Asgard Datenbank, es könnte trotzdem mehrere Adressen geben, die dieselben Symbole haben, ne? Also das muss nicht unbedingt nur eine einzige sein. Das mit dem GDO ist okay, meinetwegen, ne, wenn sie den jeden Planeten überwachen, wo die Stargate-Teams hingehen oder sowas, dann haben sie vielleicht auch eins bei der Erde oben, ne, und dann wird dann einfach einmal gefunkt, hey, hier ist gerade abgedampft, dann mach mal die Iris auf oder irgendwie sowas, ne. Weil ansonsten würde das auch keinen Sinn machen. Na, also General O'Neill, sag ich schon. Colonel O'Neill hat kein GDO dabei, das heißt, die werden volle Suppe gegen die Iris gebumst. Es ist schon wie mir wieder zu viel hätte, wäre, wenn, vielleicht unter der Prämisse und gegebenenfalls, weiß ich nicht. Außerdem haben wir diese ganze Scheiße ja überhaupt noch nicht behoben, weil wir haben am Anfang ja gehört, so von wegen Units.
Genau, mehrere.
Also es gibt mehrere und jetzt haben sie eine gefangen genommen, aber das funktioniert jetzt auch nur ein einziges Mal. Also die Diebstähle werden jetzt nicht aufhören. Nee,
da klingelt einfach bei den anderen die Alarmglocke und die werden vorsichtiger.
Ja, also das hat in Gänze nichts gebracht, außer dass das Stargate Center selber ihre Integrität gegenüber ihren Verbündeten hat beweisen können. Also das ist so das Einzige, was dabei rumkam.
Jetzt können sie wieder mit den Tolanern hier selbst gestrickte Teppiche verhandeln.
Irgendwie. Ja, taucht Maymord eigentlich später nochmal auf? Weil theoretisch müsstest du den ja jetzt auch cashen.
Ja, stimmt. Jetzt haut er später noch ein paar Mal auf.
Ja, ich denke. Aber eigentlich müsste das jetzt...
Ich weiß nicht, ob die nächste Folge, in der auftaucht, ob er da schon gecashed wurde. Also auf jeden Fall gibt es da Situationen. Deshalb will ich jetzt nicht zu viel drauf. Ja.
Aber ja.
Und daumenmäßig im Vergleich zum letzten auch.
Also es ist auch so nichts sagen. Ne? Ja, okay, die haben ein paar Bösewichter haben sie gestellt, aber das war mir auch wieder so Monster of the Week-Geschichtchen. Also das viel passiert ist ja nichts, ne? Ein bisschen Hack-Mack, viel Storyplay, aber eigentlich ja nur gespieltes, also zwischenmenschliches gespielte Scheiße, die überhaupt gar keinen Einfluss auf das Verhältnis der Leutchen untereinander hat. Also dahingehend sinnlos, es sorgt nicht dafür, dass man jetzt irgendwie Waffentechnologie von den Tolanern kriegt. Das ist auch das erste und das letzte Mal, dass wir gehört haben, dass die Tolaner und die Nox und die Asgard sich von der Erde lossagen wollten. Dementsprechend, die Folge hätte man sich auch total schenken können. Also die ist absolut nichtssagend. Viele gute Sprüche gibt's nicht. Einige Fehler drin. Also, ja, ein Daumen da ganz unten jetzt eher nicht, aber so mittel, so schräg nach unten, es ist halt absolut nichtssagend.
Was ich nicht so gut an der Folge fand, das hast du eben auch erwähnt, war eben der Fakt, also es spielt immer mal auf anderen Planeten oder anderen Base, in Anführungszeichen, aber so wirklich, also man hat da jetzt nicht so ein Gefühl, man ist jetzt auf einem anderen Planeten und da passieren Dinge, sondern es ist halt ein Raum oder eine Höhle für eine Szene. Das war dann doch eher Stargate-Center-lastig, beziehungsweise, okay, Unis Haus, aber eher erdlastig, würde ich jetzt mal sagen. Das hätte man vielleicht noch spannender machen können. Was mir aber, also die Grundsache auch, ich weiß, diese ganzen Probleme, das ist die der Folge, logischerweise hinterherhängen oder anhängen, das ist schon, stimmt so, würde ich dir auch zustimmen. Aber wenn ich es jetzt gerade jetzt mit der letzten Folge, die ja wirklich eher, was weiß ich nicht, da passiert, fand ich ja noch weniger. Hier hast du wenigstens so, okay, cool, da gibt es Leute, die klauen Sachen. Also das fand ich eigentlich ganz cool, dass man einfach die Idee hat, okay, es gibt irgendwie innerhalb von diesen ganzen Militärleuten, da gibt es halt Leute, die sagen, komm, das ist mir jetzt alles ein bisschen zu lahm und träge hier, was bringt mir jetzt so eine tolle Steintafel, die ein Dr. Jackson mitbringt oder so. Man braucht hier wirklich mal eine Verteidigung. Wobei das auch ein bisschen, das finde ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen merkwürdig, dass man immer sagt, ja, wir müssen uns gegen die Gua'uld verteidigen. Also der Satz macht halt auch wenig Sinn, weil man weiß ja eigentlich, es gibt noch viele andere Völker, da könnte man ein bisschen globaler, hätte ich jetzt gesagt, denken, aber ein bisschen, man müsste sich einfach generell verteidigen können gegen Außerirdische. Ich hätte es dann immer mal allgemeiner gehalten. Und da gibt es einfach Leute, die wollen da mal schnell machen und nutzen da alle Mittel. Und natürlich ist Melbourne dabei. Und ja, ich fand, Richard Dean Anderson hat das gut gespielt. Der Nachteil an der Folge ist allerdings, wenn man die Folge einmal nur geschaut hat, dann weiß man das alles schon vorher. Ne? Das bleibt dann natürlich nicht aus, aber ich finde, er hat das gut geschauspielert, wie er dann sagt, hier, ach komm, kein Bock mehr. Ob das alles so glaubwürdig ist, ne? Aber er hat sich schon wesentlich verändert in, also war jetzt nicht so normal, logischerweise unterwegs. Wenn ich es jetzt einfach mit der letzten Folge vergleiche, die ich ja wirklich, die ja eine Doppelfolge noch hätte sein können, aber man hatte ja, das Drehbuch war jetzt nicht so wirklich gut. Hier hatte man mal einen anderen oder interessanten Ansatz, dass es intern Dinge gibt, die zutage treten, auch wenn da vieles natürlich, hast du gesagt, logisch, absolut unlogisch ist oder Probleme hat, fand ich es einfach viel interessanter als die letzte Folge und deshalb leichter Daumen nach oben, aber auch nur mit ganz, also Goodwill, sagst du ja immer, aber ich brauche ja auch mal so einen Vergleichsrahmen auch zu den letzten Folgen und da finde ich es schon besser als O'Neill, der auf dem Planeten ist und da passiert einfach kaum etwas. Ja, in der nächsten Folge, ich kann es gar nicht lesen, weil das Bild zu hell ist, die heißt doch jetzt im Original New Ground und natürlich 1:1 übersetzt ins Deutsche, tödlicher Verrat. Wieder so ein Folgentitel, wo man denkt, okay, ja, dort reist unser SG-1-Team auf den, ihr kennt ihn alle, Planeten P2X-416.
Ja, da war ich letztens erst. Da war es letztens erst. Ist ganz schön.
Ne? Ja. Steht's Rathaus noch? Ja. Und da geht es um zwei, es ist mal ein bisschen anders als sonst. Ich glaube, so eine Art Folge wird es immer mal dann wieder geben, aber das ist jetzt so ein bisschen anders. Es gibt zwei Kulturen, die sich im Krieg befinden und vielleicht ist es da nicht so ganz günstig, wenn dann so ein SG-Team durch einen Stargate dann noch ankommt. Ne? Das ist, gibt dann vielleicht einige Komplikationen und es gibt Leute, die heißen Optrikaner. Das sind die vielleicht der Optiker-Gilde dort anhängigen Leute. Ich weiß nicht. Und
genau, und die sind in dem Clinch mit der Hörgeräte-Akustiker-Gilde.
Genau, und da wird es gehen, kann Daniel vermitteln. Leute, einigt euch oder ihr könnt euch gegenseitig Rabatte geben. Geschäftsmodell, nein. Und es gibt Bedrosia-Soldaten. Das klingt alles fantastisch. Auf jeden Fall reisen wir mal weiter weg und sind nicht nur im Stargate Center unterwegs oder auf der Erde. Das ist doch vielleicht mal gut.
Keine Korridore.
Keine Korridore. Na, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht sehen wir ja, ja, mal gucken.
Optrikanische Korridore zur Abwechslung.
Ja, auf jeden Fall sehen wir, glaube ich, Ausgrabungszelte, wenn ich mich richtig erinnere, und Energiefeld-Dinge, andere Technologie. Mal gucken, ob das so viel Sinn macht oder nicht. Hört rein gerne in der nächsten Woche und 5-Sterne-Bewertungen gehen ja leider technisch nur, aber macht es sehr gerne. Müsst ihr trotzdem mal kurz draufklicken, ne, Thomas? Das,
ja.
Wenn noch nicht geschehen. Auch gerne könnt ihr was bei Apple Podcast dann dazu schreiben. Das ist immer schön zu lesen.
Ihr könnt uns auch selber was schreiben, also
ja.
Hinterlasst uns Feedback.
Dann habt noch einen schönen Tag. Man hört sich, beziehungsweise ihr hört uns hoffentlich so.
Indeed.
Also dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Jo, ciao, ciao.